willkommen zum Chaos Radio, Ausgabe 204. Heute live aus dem Chaos Computer Club und nicht auf Fritz. Wir möchten reden über Passwörter. Und genau, jetzt jeden zweiten Monat senden wir nicht auf Fritz, aber lassen uns das nicht nehmen mit dem Chaos Radio, sondern auch am letzten Donnerstag im Monat dann halt nur über IP. Oder falls andere Leute einen Radiosender haben und meinen, diese Sendung übernehmen zu wollen, können sie das natürlich auch sehr gerne tun. Man kann uns auch zuschauen unter streaming.media.ccc.de gibt es auch einen Videostream und einen Chat im Channel Chaos Radio auf freenode.net, glaube ich. Genau, wir möchten uns beschäftigen. Mein Name ist der Wetterfrosch, Premiere, hier diese Sendung moderieren zu dürfen. Und genau, wir möchten uns beschäftigen mit Passwörtern. Letztes Jahr ging es irgendwie in den Medien groß schon los, irgendwie 2 Millionen Passwörter von Vodafone-Kunden und Logins kamen raus und dann hat sich das in der breiten medialen Wahrnehmung immer mehr zum Thema verstetigt. Im Januar, also 16 Millionen digitale Identitäten, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat angeboten, dass man nachgucken kann, ob man selber betroffen war, woher diese Passwörter genau stammten, welche Dienste betroffen waren. Da haben sich alle so ein Schweigen gehüllt und dann hat sich das auch nur noch überschlagen. Im April gab es dann nochmal 18 Millionen gestohlene Identitäten, die von einem Botnetz missbraucht wurden, um Spam zu verschicken, dem dann sozusagen das BSI auf die Schliche kam. Und getoppt wurde das dann diesen Monat nochmal mit 1,2 Milliarden digitale Identitäten, die jemand aus 420.000 verschiedenen Websites zusammen geklaut hat. Deswegen umso mehr, umso spannender, wie funktioniert das überhaupt mit den Passwörtern? Ist das noch eine zeitgemäße Technik? Gibt es Alternativen? Und was ist überhaupt ein sicheres Passwort? Darüber wollen wir heute reden mit Anna Biselli zum einen.
Hallo.
Danimo.
Schönen guten Abend.
Und Henrik.
Hallo.
Hallo. Ja, vielleicht erst einmal vorweg, woher kommen überhaupt Passwörter?
Ja, Passwörter ist eigentlich, glaube ich, so das Naheliegendste, was man tun kann, wenn man einen Rechner hat, der hauptsächlich über eine Tastatur bedient wird. Passwörter sind auch keine Erfindungen, die irgendwie mit dem Computer Einzug gehalten hätten.
Genau, die gab es ja irgendwie schon vorher geschichtlich.
Richtig, also im Militär beispielsweise gebräuchlich als Parolen, um Freund und Feind unterscheiden zu können. Wir hatten, glaube ich, auch noch Beispiele, wo sich gewisse Völker aneinander erkannt haben.
Also man steht auf dem Feld und ruft sich erstmal entgegen, ob man
genau
damit zu wissen, ob man
Freund oder Feind ist.
Und wenn man einmal dem Feind das aus Versehen am Kopf wirft und der rechtzeitig abhauen kann, weiß er das Passwort.
Genau.
Letztlich müssen wir auch noch schauen, ein Passwort ist eine logische Maßnahme, um die Identität einer Person festzustellen oder eben die Zugehörigkeit der Person zu einer Gruppe. Das heißt, die Person authentifiziert sich, dass sie zu meiner Nation gehört, dass sie zu meiner militärischen Einheit gehört oder dass sie zum Beispiel das Zimmer betreten kann. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein Kinderspiel nehme und die Kinder klopfen dreimal an die Tür, zweimal kurz, einmal lang, dann ist das ja auch eine Art Passwort.
Okay. Und wofür werden Passwörter heute jetzt überall verwendet? Was?
Passwörter verwenden die meisten Leute wahrscheinlich, um sich entweder an ihrem Rechner anzumelden, um sich an ihrem bei Diensten anzumelden, bei Google, um ihre Mails zu lesen, ihrer Bank möglicherweise, wobei Banken dann auch noch PINs haben, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Also im Prinzip überall da, wo sie sich über ihren Benutzernamen hinaus nochmal ausweisen müssen mit etwas, was eigentlich nur sie kennen.
Okay, du hast eben schon erwähnt, PINs gibt es auch. Ist Passwort immer ein Passwort oder gibt es da unterschiedliche?
Naja, also die generelle Kategorie ist natürlich wissensbasierte Authentifizierung. Also wir hatten gerade das mit den Benutzernamen schon. Bei manchen Systemen reicht es ja, einen Benutzernamen einzugeben. Also wenn der Benutzername nicht frei bekannt ist, dann...
Bei welchen reicht es nur den...
Es kann Systeme geben und es ist tatsächlich nicht vollständig absurd, weil wenn der Benutzername nicht frei bekannt ist, dann reicht das ja. Es ist quasi so eine Art Passwort. Also ich kenne das vor allen Dingen von Prüfungsanmeldungen beziehungsweise irgendwie Prüfungsbekanntgabe, Ergebnisbekanntgabe, dass man sich irgendwie einen Namen ausdenkt und den anschließend wieder eingeben muss, um seine Note zu erfahren.
Also ein bisschen wie die Nummer, wenn man sein
Kleidungsstück
aus der Reinigung abholen
will. Zum Beispiel. Das ist dann Also wir würden es nicht Passwort nennen, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Ich weiß etwas und kann damit etwas erfahren. Diese Trennung im Benutzername und Passwort ist eigentlich nur eine sehr etwas praktischer, weil man etwas hat, womit man den Benutzer noch identifizieren kann, ohne ihn zu authentifizieren, indem man halt irgendwie den Benutzernamen nochmal getrennt nennen kann, als Benutzer so und so hat was Böses getan. Aber das war jetzt einfach nur die generelle Kategorie wissensbasierte Authentifizierung. Und da würde ich jetzt drei Unterkategorien aufmachen, nämlich PIN, Passwort und Passphrase.
PIN, Passwort und Passphrase.
Also PIN, persönliche Identifikationsnummer gerne mal bekannt und Passwort verwenden wir auch gerne als Oberkategorie und eine Passphrase ist dann einfach nur ein längeres Passwort in dem Sinne.
Also PIN, diese vierstellige
zum Zahl, Beispiel, also den Unterschied zwischen Passwort und PIN würde ich zum einen an der Länge festmachen, zum anderen aber auch an der Art, wie sie benutzt werden, was mit was für einer Art von System sie benutzt werden. Diese vier Stellen sind eigentlich bloß ein irgendwie, derjenige, der früher die erste Karte zum Geldabheben erfunden hat, hat einfach seine Frau gefragt, wie lang denn die Nummer, die man eingeben soll, sein soll. Und sie meinte irgendwie so, vier Stellen könnte sie sich schon merken. Und seitdem haben wir in so einer Art Cargo-Kult immer überall vier Stellen genommen. Es hat halt keine technischen, es ist nicht irgendwie das Ergebnis einer komplizierten mathematischen Formel, die genau den guten Punkt zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit findet, sondern es ist einfach irgendwie, jemand hat mal vier festgelegt.
Umso besser, dass darauf heute Gerichtsurteile bezüglich...
Gibt es die sagen, dass das vier zu kurz ist, oder?
Nein, aber im Prinzip musst du natürlich beweisen, dass, also im Prinzip bist du in der Beweispflicht, dass niemand auf diese vier Ziffern hätte kommen können oder dass vier Ziffern wirklich sicher genug sind. Im Zweifelsfall bist du, wenn irgendjemand deine...
Also wenn jetzt jemand meine
genau, Karte deine klaut Karte und die missbrauchen PIN kann, hat, bist du halt in der Beweispflicht.
Sagen die Gerichte, muss ich... als genau. Inhaber meiner Karte darlegen, dass die PIN auch wirklich niemand anderes erfahren hat.
Im Zweifelsfall werden dich die Banken dazu nötigen, ja.
Wie kann ich das tun?
Am einfachsten, indem du dir noch unverschlossenen PIN-Umschlag aus deinem Tresor holst.
Ah, indem ich sie selbst gar nicht erst in Erfahrung
bringe. Genau. Ja. Also das kam auch schon vor.
Das spricht ja nicht so sehr für dieses IC-PIN-System.
Aber es geht ja auch mit Online-Banking, da musst du deine PIN ja nicht unbedingt eingeben. Da gibt es extra PINs für. Die sind dann fünf Stellen, zumindest bei meiner Bank.
Tatsächlich ja, Online-Banking-Pins sind dann schon mehr Passwörter. Also PIN hat vor allen Dingen, da steckt irgendwie das Wort Nummer noch drin, sind auch gerne mal einfach nur numerisch. Das Online-Banking-Passwort ist gerne fünf Stellen alphanumerisch. Aber auch andere Systeme haben mehr als vier Stellen PIN. Also irgendwie Signaturkarten haben immer so sechs oder acht zum Beispiel.
Signaturkarten?
Für die qualifizierte elektronische Signatur, die in Deutschland gesetzlich der persönlichen Unterschrift gleichgestellt ist.
Will ich da jetzt nachfragen?
Ist halt einfach bloß, die haben das dann tatsächlich mal eher durchgerechnet oder aus anderer Sicherheitsperspektive betrachtet.
Aber was ist jetzt eine Signaturkarte? Also
eine Smartcard.
Also eine Karte mit so einem Chip?
Genau.
Und mit der kann ich was tun?
Kannst du ein Dokument elektronisch unterschreiben. Also kannst eine Unterschrift, die Karte berechnet in deinem Auftrag eine Unterschrift und du authentifizierst dich der Karte gegenüber durch Eingabe einer PIN.
Okay, und die Karte macht dann was, womit dann der Nächste sagt, das ist schon koscher.
Genau. Und damit jemand, der die Karte einfach von der Straße aufhebt, genau wie eine Bankkarte sie nicht missbrauchen kann, gibt es da auch eine PIN, die dann allerdings aus leicht anderer Angreiferperspektive deswegen ein bisschen länger gewählt ist. Unter anderem hängt das dann, da kommen wir dann später noch dazu, bei PINs ist es immer wichtig, dass es einen Mechanismus gibt, der das... die PIN automatisch sperrt nach so und so viel Fehlversuchen, weil so eine PIN vier Stellen, 10.000 Varianten, die kriege ich mal notfalls sogar eingetippt durch. Deswegen sind Bankkarten immer nach drei Versuchen gesperrt zum Beispiel.
Dass da keiner alle durchprobiert.
Genau. Und bei so einer Signaturkarte ist das halt sehr unpraktisch, weil man sich vielleicht häufiger vertippt und das schwieriger ist, das wieder zurückzusetzen. Deswegen macht man da nach 10 Versuchen Sperren und als Gegenmaßnahme macht man die PIN länger.
Okay, klingt soweit zumindest durchdacht. Wie funktioniert denn jetzt so eine Passwort-Authentifikation? Also ich bin Teilnehmer auf einer Website, sagen wir, wo ich mich anmelden kann, habe ich meinen Benutzernamen und mein Passwort. Und irgendwie habe ich dieses Passwort ja einmal bekommen oder vorher definiert. Wie wird das jetzt abgeglichen? Wie funktioniert das?
Ganz klar, kommt drauf an.
Genau, also wir können ja erstmal so den naiven Fall annehmen. Das heißt, wir haben einen Benutzernamen. Der Dienst, bei dem ich mich registriert habe, weiß natürlich diesen Benutzernamen und ich habe irgendwann mal ein Passwort festgelegt. Oder der Dienst hat mir ein Standardpasswort gegeben. Jetzt könnte man sagen, na klar, ich streiche das Passwort und den Benutzernamen und jedes Mal, wenn ich versuche, mich einzuloggen, versucht der Dienst zu vergleichen, ist das, was ich eingegeben habe, das gleiche oder nicht. Und so. Dann kann er sagen, er authentifiziert mich. Aber also das Problem ist jetzt...
Der guckt jetzt in einer Liste nach, ob das Passwort, was du mir gegeben hast oder dem Anbieter gegeben hast, das gleiche ist, wie was er auch gespeichert
hat. Genau, das wäre jetzt, sag ich mal, der naive Weg, der hoffentlich nicht passiert, aber wahrscheinlich noch viel zu oft passiert.
Warum sollte der hoffentlich nicht passieren?
Na, aus zwei Gründen. Das erste Mal, wenn jemand quasi auf der Leitung horcht, von der ich mein Passwort zu dem Dienst schicke, kann er mein Passwort abfangen. Und wenn jemand zu dem Dienst geht und einfach die wahrscheinlich unverschlüsselte Festplatte des Dienstes mitnimmt, hat auch jeder mein Passwort.
Nicht nur deins wahrscheinlich.
Nicht nur meins wahrscheinlich.
Okay, und was tut man dann, damit das nicht so doof ist?
Ja, man versucht erstmal dafür zu sorgen, dass der Dienst selber nicht unbedingt weiß, was mein Passwort eigentlich ist. Das heißt,
aber der muss das doch kennen.
Der muss das nicht kennen, der muss es nur vergleichen können. Das heißt, der Dienst kann ja ein gehashtes Passwort von mir...
Ein was?
Gehasht. Also, es hat gibt das was etwas, mit
Drogen zu tun?
Kommt drauf an, man tut auch Zutaten da rein. Nein, Moment.
Salz?
Oder Pfeffer. Es gibt etwas, das nennt sich Hash-Funktion. Das ist so ähnlich konzeptuell, also dem Normalbenutzer ist sowas eher als Prüfsumme bekannt, also was oder als Quersumme, was du häufiger machen würdest. Du nimmst dir eine Zahl und addierst alle Ziffern auf. Das wäre dann die Quersumme, das ist eine einfache Art von Hash. Du gibst eine beliebig lange Zahl rein und kriegst eine Zahl fester Länge raus.
Also so, zum Beispiel kennt man das von, wenn man so einen Zugwagen fährt, hat der auch mal so eine 6- oder 7-stellige Zahl und die letzte Ziffer ist immer noch so abgesetzt, die errechnet sich dann irgendwie aus den vorher.
Zum Beispiel. Das wird dann nicht eine einfache Quersumme sein, aber sowas ähnliches. Also ein mathematisches Verfahren, wo man irgendwas reinsteckt und ein Ergebnis rauskriegt. Das Schöne daran ist, dass wenn man das Gleiche reinsteckt, kommt auch immer wieder das Gleiche raus. Wenn man unterschiedliche Dinge reinsteckt, kommt im Allgemeinen was Unterschiedliches raus. Da fällt das leider ein bisschen auseinander. Bei der Quersumme ist es relativ einfach, verschiedene Dinge reinzustecken und das Gleiche rauszukriegen. Mhm. Ein Hash,
ein Krypto- die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie dann das
also bei, ist, ist dann beim Hash geringer. Ist bei einer Quersumme ist es halt so, dass wenn du versehentlich dich bei einer Ziffer verliest, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass es die richtige Quersumme rauskommt, klein ist. Mhm. Bei einem Sicherheitssystem muss man mit einem Angreifer rechnen. Da ist das dann mit versehentlich nicht mehr getan, sondern du willst dich gegen jemanden schützen, der aktiv irgendwas tut, mit etwas Intelligenz. Deswegen gibt es etwas, das nennt sich kryptografisch sicherer Hash oder eine ganze Menge von Dingen, die sich kryptografisch sichere Hash-Funktionen nennen.
Also noch kurz, also bei diesem Angreifen würde ich dann so lange probieren, eine Wagennummer zu finden, die auf dieselbe letzte Stelle also ihre Prüfsumme berechnen lässt, wie die
Nummer vielleicht klonen will. Bei der Prüfsumme geht es halt einfacher. Da guckst du dir irgendwie die Ziffer an, die du gegeben hast und die Prüfsumme, die rauskommen soll und weißt dann, wie du es verändern musst. Der Trick ist, bei einer kryptografisch sicheren Hash-Funktion geht das nicht. Da kannst du wirklich nur ausprobieren. Du steckst irgendwas rein, guckst ran, was rauskommt, vergleichst das mit dem, was du haben willst und stell fest, stimmt nicht. Probierst, steckst du was anderes rein und so weiter und so fort. Irgendwann findest du etwas, was das richtige Ergebnis hat, aber das dauert hoffentlich lange.
Aber dann sind ja kryptografische Hash-Funktionen auch nicht sicher, oder doch?
Für den Anwendungszweck. Also
du sagst, der es dauert länger, also wie viel länger dauert es oder was ist da jetzt der Fall?
Prinzipiell beliebig lange. Das kann man einstellen. Der Anwendungszweck in diesem Fall ist ja, dass der Dienst überprüfen soll, ob das, was du eingibst, das gleiche ist, was du vorher schon mal eingegeben hast. Das kann er machen, indem er den Hashwert berechnet, den Hashwert speichert und später den Hashwert nochmal berechnet und vergleicht.
Okay, also
wir hatten gerade
nicht mein Passwort,
sondern genau, nur den Hash. Wir hatten gerade festgestellt, der Trick bei einer Hash-Funktion ist gleiche Eingabe, gleiche Ausgabe. Wenn ein Angreifer jetzt versucht, sich einzuloggen, als du dein Passwort nicht kennst, kommt eine andere Eingabe, gibt es eine andere Ausgabe, ist nicht das gleiche.
Okay, also als Anbieter speichert man eben
diese
Abwandlung und diese Abwandlung muss dann immer gleich sein. Und wo wird das dann berechnet? Passiert das dann beim
das
Anbieter
kommt auch wieder
oder beim
an.
Nutzer? Oder also wenn ich mich jetzt bei eBay einlogge, war jetzt so.
Bei den meisten modernen Systemen passiert das beim Anbieter.
Das heißt, er erhält trotzdem mein Passwort erstmal.
Ja, er verspricht hoch und heilig es nicht. Also
dann ist das ja eigentlich nur noch für die Katz oder so.
Nein,
ich verträume ja trotzdem dann.
Ja,
also mein Computer sowieso. Gibt
ich glaube. Ich glaube ganz kurz, wir müssen zwischen zwei Dingen unterscheiden.
Ja.
Das eine ist die Übertragung des Passwortes
von meinem Rechner, von meinem Webbrowser in den meisten Fällen, würde ich jetzt mal sagen, zu dem Server des Anbieters. Und da sagt...
Da waren wir jetzt noch nicht unbedingt.
Nein, aber das müssen wir jetzt halt auseinanderhalten. Und zwar, du hast ja gesagt, das ist jetzt völlig für den Eimer, weil der Anbieter kriegt ja mein Passwort trotzdem. Mhm. Und es kommt immer darauf an, welches Ziel haben wir eigentlich.
Na gut, er speichert es dann zumindest nicht im Klartext. Das heißt, wenn jemand die Daten rausträgt, hat er zumindest...
Genau, und das ist meistens das Ziel dieser Funktion. Klar könnte ich natürlich sagen, okay, mein Browser ist dafür zuständig, irgendwie diese Einwegsumme, diese Hash-Summe zu bilden. Hat aber, das werden wir gleich noch sehen, ein paar Nachteile, weil mit diesem Hash ist es meistens nicht getan. Und deswegen einigen wir uns jetzt erstmal darauf, würde ich sagen, weil das ist so, wie es tatsächlich meistens ist. Die Übertragung zum Server passiert im Klartext, allerdings natürlich nicht wirklich von jedem lesbar, weil im Allgemeinen, und deswegen ist es so wichtig, dass es richtig gemacht wird, diese Übertragung wiederum durch eine SSL kennen wir eventuell, wenn wir irgendwie so ein grünes Padlock, also Schlüssel sehen.
Also wenn ich HTTP an der
Adresse, HTTPS, ne?
Sondern HTTPS
genau,
vorne dran steht.
Kennen wir. Dann ist auch ein im Klartext übertragenes Passwort, dadurch, dass es halt verschlüsselt wird nochmal, so nicht von außen einsehbar.
Also musst du halt immer unterscheiden, gegen wen du dich verteidigen willst, gegen den Anbieter willst
gegen
du...
Gegen alle.
Gegen den Anbieter willst du dich in der Regel nicht verteidigen, weil eBay dich auch so übers Ohr hauen kann, ob sie dein Passwort kennen oder nicht. Mitarbeiter einzelne von eBay hingegen hätten ein Interesse daran, dein Passwort zu kennen. Jemand, der bei eBay einbricht,
wenn sie da nicht mehr lange arbeiten wollen wahrscheinlich, ja.
Jemand, der bei eBay einbricht und Festplatten mitnimmt, hätte ein Interesse daran, dein Passwort zu kennen. eBay kann, wie gesagt, das Passwort kennen durch diese Übertragung. Die Mitarbeiter oder derjenige, der die Festplatte klaut, erfährt das Passwort nicht, weil es nur Hash gespeichert wird. Das ist der Unterschied.
Okay, also probieren wir mal zusammenzupacken. Ich habe meinen Browser, gehe auf diese Website, wo ich mich anmelden will, und dann sorgt erstmal diese SSL-HTTPS-Verschlüsselung dafür, dass meine Kommunikation mit dem Anbieter überhaupt erstmal grundsätzlich verschlüsselt ist, wie auch immer das jetzt genau funktioniert. Und damit kann ich dann mein Passwort sozusagen klar, also so verständlich und klar, wie ich es mir auch gemerkt habe, an dem Anbieter schicken, und der Anbieter baut daraus dann erstmal eine Ableitung, diese Hash-Funktion, und guckt bei sich in der Datenbank nach, wo er diese Ableitung schon mal gespeichert hat, ob es dieselbe ist.
Genau. Vorzugsweise nicht wo, sondern er guckt genau bei deinem Benutzereintrag nach. Es gab teilweise Systeme, bei denen man irgendein funktionierendes Passwort eingeben musste, weil sie einen Programmierfehler hatten. Das sollte hoffentlich
dann nicht passieren. Dann habe ich den Account von einem anderen Benutzer bekommen, oder?
Ja.
Wer war das?
Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist irgendwie solche Router-Dinger haben solche Fehler gerne mal. Irgendwelche solche Benutzer, User-Zeugs, Heimbenutzer-Zeugs.
Plasteruter?
Plasteruter, dankeschön.
CPIs. Egal.
Und dann standen hier noch bei uns in der Vorbereitung noch zwei Schlagworte in dem Bereich Salz und Pfeffer. Also ist das so. Muss das Passwort auch richtig schmecken? Also ich meine, es wird diese Abwandlung generiert und das war's? Oder
na, du passiert hast ja da noch was anderes? Du hast ja grundsätzlich noch ein Problem. Nämlich, also Problem an der Stelle, wir sind wieder, gegen wen verteidigen wir uns? Wir verteidigen uns gegen denjenigen, der die Passwortdatenbank bzw. die Datenbank mit diesen Hashes rausträgt. Korrekt? Mhm.
Ja, sicherlich auch.
Genau. Also,
das ist tatsächlich heute der häufigste Angriffsweg, dass irgendjemand auf irgendeinem Weg die Passwortdatenbank gekriegt hat. Das passiert relativ selten dadurch, dass er die Festplatte mitnimmt und aus dem Datencenter verschwindet, sondern häufiger durch Programmierfehler oder Backups, die irgendwo rumliegen und solche Dinge. Und dann hat der Angreifer halt die Datenbank.
Genau. Und dann kannst du auf diesen Daten... wir haben uns gar nicht, das sind alles Hashes, aber diese Hashes, aus denen kommst du naiverweise natürlich nicht auf die Passwörter. Aber
genau, man kann die nicht zurückrechnen.
Genau, machen wir die ganze Veranstaltung. Aber jetzt gibt es natürlich trotzdem Möglichkeiten, denn wir haben gesehen, dasselbe Passwort gibt dasselbe selbe Eingabe, gibt dieselbe Ausgabe. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, durch diese Datenbank durchzugehen und zu gucken, welcher Account hat denn welchen Hash? Und die Accounts, die den gleichen Hash haben, die haben wahrscheinlich auch das gleiche Passwort. Und wenn ich dann irgendwie auf den Trichter komme, auch da gibt es Möglichkeiten, einmal ein Passwort erraten zu haben, dann habe ich gleich für alle, die denselben Hash haben, das Passwort. Und das willst du natürlich als Anbieter auch verhindern, dass das quasi das einem Angreifer auch noch einfach gemacht wird.
Außerdem hat man natürlich den Vorteil, dass wenn man die Datenbank hat, man kann da ja quasi was vorbereiten. Das heißt, man bereitet sich eine Tabelle vor, in der man ganz viele Hashes stehen hat, und wenn man den irgendwo findet, dann weiß man, ja, irgendwie aus diesem Hash muss irgendwie kam dieses Passwort davor, und man kann aber noch viel mehr Hashes von einem Passwort erzeugen, und wenn man dann quasi nur noch die Endpasswörter vergleicht.
Ich denke, aus jedem Passwort fällt erstmal nur ein Hash.
Genau, und dann gibt es eine Methode, dann nimmt man quasi ein Passwort, erzeugt daraus den Hash, und dann reduziert man das, was man erzeugt hat. Zum Beispiel nimmt man nur die ersten 8 Stellen, erzeugt daraus wieder einen Hash, macht das Ganze wieder und wieder und wieder, bis man irgendwann sagt, hier ist Ende, und dann hat man quasi eine Reihe von Endhashes. Und wenn man da plötzlich versucht, was zu finden, dann weiß man, irgendwo in dieser Reihe von dem davor war mein richtiges Passwort.
Das verstehe ich nicht.
Okay, also der naive Ansatz ist, du nimmst dir ein Wörterbuch oder du generierst dir einfach alle Passwörter der Reihe nach, so wie wir das von Excel kennen. A, B, C, A, 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 B, A, C und so weiter und so fort. Dann hast du alle möglichen Passwörter. Berechnest von jedem davon den Hash.
Also alle denkbaren Passwörter.
Und alle denkbaren Hashes.
Alle Zeichenketten der Welt nimmt man mal und baut daraus diese
berechnet den Hash. Ja. Jetzt musst du nur noch in Luftanführungszeichen aus der geklauten Datenbank für jeden Hash nachgucken, wo der in deiner Liste steht und welches Passwort davor stand. Das funktioniert im Prinzip. Das Problem ist, dass diese Liste sehr, sehr, sehr lang wird. Man hat ein Speicherplatzproblem.
Und das, was wahrscheinlich muss man sie auch erstmal berechnen.
Ja, das auch.
Man hat ja Zeit.
Genau, du kannst ja vorbereiten, du kannst ja den Bioleg machen und irgendwie. Was Anna gerade erklären wollte, ist dann ein sogenannter Time-Memory-Trade-off, dass du dein Speicherplatz-Problem, was du ja hast, indem du so eine lange Liste machst, dadurch verringerst, dass du ein bisschen Zeit später investierst. Du berechnest dir etwas vor, das beim Nachschlagen mehr Zeit braucht, dafür weniger Platz braucht. Also ähnlich wie Komprimieren. Im Wesentlichen komprimierst du deine Liste mit Hashes, dein Wörterbuch von Deutsch Hash Hash Deutsch komprimierst du, indem du nicht mehr jedes Wort drin speicherst, sondern nur noch ein paar, und dann auf spannende Weise dafür sorgst, dass du trotzdem noch nachschlagen kannst.
Und das ging jetzt wie? Ich habe nicht nur eine Ableitung, sondern mach nochmal Hashes vom Hash.
Genau, und das heißt, wenn du dein angebliches Passwort dann auch nochmal hashst, dann kommst du auf das Gleiche. Das heißt,
also es gibt immer mehr Einträge, die sich doppeln oder wo sozusagen das Ergebnis von diesen Mehrfach-Hashen das Gleiche für verschiedenste Passwörter ist?
Oder? Genau, das heißt, du fängst an zu raten und hashst das wieder und hashst das wieder und reduzierst das und hashst das wieder, und irgendwann kommst du auf eines von diesen hinten in deiner Liste befindlichen Hashes, und dann musst du nur noch zurückrechnen.
Also die Kernerkenntnis vielleicht ist, dass die Ausgabe der Hash-Funktion insbesondere auch die Eingabe für eine Hash-Funktion sein kann. Dass also das, was beim Hashen rauskommt, auch ein Passwort hätte sein können. Ist etwas kompliziert einzugeben, normalerweise, manchmal nicht. Und wenn ich so eine Kette baue, habe ich also zwischendrin immer ganz viele potenzielle Passwörter, die, wenn man sie so und so oft hasht, irgendwann an das Ende der Kette führen. Ich speichere nur noch das Ende der Kette. Damit habe ich mein Speicherplatzproblem verringert. Und später mache ich die gleiche Kettenberechnung wieder und schaue bei jedem dazwischen nach, ob ich das irgendwo stehen habe, weiß dann, wo ich gelandet bin, habe mir den Anfang der Kette dazu gespeichert, das kann man jetzt wahrscheinlich nur im Video sehen, und kann dann wieder die Zwischenschritte berechnen, um auf das Zwischenergebnis zu kommen, was am Ende zum Endergebnis geführt hat.
Also man grenzt sich das am Ende grob ein oder verkürzt sich das, um ein Speicherproblem zu lösen, aber wenn man dann sozusagen eine grüne Lampe hat, hier die Ecke könnte es sein, dann muss man noch mal ein bisschen nachrechnen.
Genau, man muss ein bisschen rechnen, um das Speicherplatzproblem zu verringern. Wenn man dem jetzt nicht ganz folgen konnte, also man kann halt vereinfacht sagen, so eine Rainbow-Table, worüber wir jetzt geredet hatten, ist ein generischer Ansatz, um eine Funktion umzukehren, die man nicht umkehren kann. um aus einer Funktion, wo du nur das Ergebnis kennst, die Eingabe berechnen zu können, obwohl das gar nicht geht.
Klingt unmöglich, aber ist wohl doch leichter gemacht, als sich einige vorher im Kopf gemacht haben.
Im naiven Fall. Hm? Im naiven Fall, das war jetzt mit ohne Salt.
Mit ohne Salt.
Ja, aber nicht genau. Verraten. Das kommt nämlich, glaube ich, später.
Genau, also was.
Oh, Verzeihung.
Was Salz und Pfeffer jetzt damit zu tun haben, haben wir jetzt noch nicht ganz erfahren, aber werden das noch tun.
Aber es ist auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen, dass man Hashes nehmen soll, um Rüdiger Weiß zu zitieren, nehmt mehr Hash.
Genau, also Passwörter speichert man nicht klar ab, sondern wenigstens gehasht, aber warum das dann immer noch nicht genügt, klären wir in der nächsten halben Stunde. Jetzt hören wir erst einmal eine Musik und welche werde ich euch danach sagen. Willkommen zurück zum Chaos Radio, Ausgabe 204, live aus dem Chaos Computer Club Berlin. Ihr könnt auch vorbeikommen in die Marienstraße 11 am S&U-Bahnhof Friedrichstraße und dieser Sendung beiwohnen. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, gibt es ja auch ein Saalmikrofon. Ansonsten könnt ihr euch auch im Chat zur Sendung melden. Alles weitere seht ihr unter chaosradio.ccc.de. Wir reden heute über Passwörter und Passwortsicherheit. Haben jetzt in der ersten halben Stunde ein bisschen geklärt, wie woher Passwörter kommen, wie sie grundsätzlich funktionieren und waren so ein bisschen schon im argtechnischen über die Speicherung von Passwörtern auf der Seite desjenigen, der dich als Nutzer identifizieren oder authentifizieren will. Und haben gerade gelernt, dass man Passwörter erst einmal als Abstraktion, als Umwandlung, als sogenannten Hashwert abspeichert oder ablegt. Aber haben jetzt auch zum Ende hin gemerkt, dass das allein nicht sehr sicher ist, weil man leicht diese ganzen Abstraktionen generieren kann und dann einfach nachschlagen kann, welche Abstraktion für welches Passwort steht. Aber dazu wurde sich auch noch was weiteres überlegt, ausgedacht, wie man damit umgeht, nämlich Salz und Pfeffer. Genau. Wie geht denn das?
Man hat hier erstmal, ist ja ganz logisch, man versucht diese Tabelle zu generieren und man hat das Problem, je mehr Passwörter es theoretisch gibt, desto länger muss die Tabelle werden oder desto mehr Einträge muss die Tabelle haben. Das heißt, je länger dauert es. Wenn ich jetzt zu jedem Passwort, das ich habe, einfach noch einen zufälligen Wert hinten dran hänge und das dann erst hashe und dann erst speichere, dann ist es natürlich auch wesentlich schwieriger, diese Tabellen zu erstellen.
Also eigentlich wird das Passwort erst einmal verlängert.
Das Passwort wird mit einem zufälligen Wert, den man hinten dran hängt, der für jeden Nutzer unterschiedlich ist, verlängert.
Warum ist der für jeden Nutzer unterschiedlich?
Na, wenn das einmal derselbe wäre, dann wäre es zwar immer noch schwieriger erstmal, weil die ganzen Passwörter länger wären, aber wenn dann jemand für den jeweiligen Dienstebetreiber, das heißt, wenn jemand wüsste, eBay benutzt immer diesen Wert, dann könnte er sich ja extra für eBay diese Tabellen generieren, was sich ja wahrscheinlich lohnen würde, weil eBay ist eben ein großes Angriffsziel. Das ist übrigens Pfeffer, das gab es auch mal, das Konzept haben sie aber nicht durchgesetzt.
Diesen Wert zu verlängern, also das Passwort, um diesen Wert zu verlängern, das nennt man Salz.
Genau, und Pfeffer ist es, wenn man quasi sagt, ich nehme einen ganz, ganz, ganz besonders sicheren Wert, der ganz besonders lang ist und den speichere ich irgendwo ganz sicher, ganz woanders, für den Dienstebetreiber, dann ist es Pfeffer. Hat sich aber nicht durchgesetzt, weil...
Wenn man einmal, also es ist dann schon auch leichter auszuprobieren oder zu errechnen, was dieser zusätzliche Wert ist, wenn er überall derselbe ist.
Ja, vor allem lohnt es sich ja mehr. Also das heißt, ich weiß, wenn ich weiß, dass es einen Wert gibt, dann kann ich ganz viel drauf ansetzen, den rauszubekommen.
Kann das ein Angreifer, wenn er die Daten rausgetragen hat und diese ganzen Hashes hat, überhaupt erahnen, ob jetzt sozusagen Salz oder Pfeffer verwendet wurde?
Na, das Salz wird immer zu dem Benutzer, also zu dem Hash von dem Passwort dazu gespeichert. Das heißt, der Angreifer kennt das Salz sogar. Das ist halt nur für jeden Benutzer anders.
Und bei Pfeffer ist dann der Punkt sogar noch, dass gleiche Passwörter wieder den gleichen Hashwert ergeben. Das heißt, ich kann wieder den Trick machen, dass ich in der Datenbank nachgucke, welche Benutzer den gleichen Hash gespeichert haben. Und dann gucke ich mir meine Liste mit den häufigsten Passwörtern an und ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden zusammengehören, relativ groß.
Okay.
Das heißt, ich sehe dann gleich, alle, die Passwort als Passwort benutzt haben, haben den gleichen Hash. Und dann sehe ich, ja.
Aber es ist sozusagen für den Angreifer trotzdem ein Mehraufwand, wenn jetzt das Salz, also er trägt die Daten raus und sieht dann sozusagen auch dieses Salz, was für jeden Nutzer individuell ist, zum Nutzer dazustehend. Es ist aber trotzdem für ihn, für den Angreifer nachteilhafter, weil...
Genau, weil es ist, wenn man einen Wert hasht, dann ist es ja nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich fasse die ersten zwei Zeichen und die nächsten zwei und so zusammen. Das heißt, selbst wenn ich am Ende des Wortes irgendwas dranhänge, ändert sich der gesamte Hash und nicht nur ein Teil des Hashes.
Okay, das heißt, er müsste für jeden einzelnen Nutzer diese komplette Tabelle aller denkbaren Passwörter generieren, damit ihm das
überhaupt. Er müsste für jedes Passwort mit dem Salz nochmal eine Tabelle generieren.
Und das für jeden Nutzer individuell und damit hat er dann sozusagen pro Nutzer schon einen sehr unverhältnismäßigen Aufwand.
Genau, da lohnt sich der mit dem, ich habe da schon mal was vorbereitet, nicht. Also der ist dann einfach nicht anwendbar.
Okay, genau. Und das Schöne ist eben, obwohl du dein Salz im Prinzip daneben stehen hast, das heißt für dich als derjenige, der das Passwort abgleicht, du hast vergleichsweise wenig Aufwand. Und trotzdem, dass das daneben steht, wo man ja eigentlich sagen würde, wenn das jetzt ein Passwort wäre, um Gottes Willen, das würde überhaupt nichts bringen, dadurch, dass eine Hash-Funktion eben eine Einwegfunktion ist und damit mit dem Salz naiv erstmal nichts anfangen kannst und auch mit etwas mehr Aufwand nichts anfangen kannst, hast du also sehr viel mehr an Sicherheit gewonnen. Das ist, obwohl das Salz direkt daneben steht. Das ist so ein bisschen konterintuitiv im ersten Moment vielleicht, wenn man sich das überlegt, ohne sich dessen klar zu sein, was ein Hash eigentlich ist.
Okay. Ja, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Anbieterseite. Also was passiert, also wie werden die Passwörter gespeichert auf der Seite, wo ich mich anmelden will. Aber jetzt nochmal zurück in die Sicht des Nutzers. Was sind denn sozusagen die Probleme, die diese ganze Hantieren mit Passwörtern mit einhergehen? Also ich habe ja als Nutzer im Netz tausende Passwörter hier und da. Man tendiert, glaube ich, schnell dazu, häufig ähnliche oder gleiche Passwörter zu verwenden. Wie geht man überhaupt richtig mit seinen Passwörtern um? Was sind die Probleme?
Das Hauptproblem am Passwort ist, man muss sich das Passwort merken. Das heißt, irgendwo muss das Passwort hin. Das muss ich da irgendwie eingeben und um mir das zu merken, neigt man dazu, irrationale Dinge zu tun. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wir schreiben das Passwort auf. Dann gibt es zwei Fälle.
Zettel.
Auf einen Zettel.
Da kommt auf die Rückseite der Bankkarte anders ran als ich in der Regel.
Na, aber den Zettel kannst du entweder, es gibt ja Leute, die kleben die an ihre Monitore oder unter ihre Monitore, um ganz besonders sicher zu gehen. Oder es gibt Leute, die merken sich das Passwort dann wirklich nicht und verlieren den Zettel. Das heißt, dann ist das Passwort weg. Andere Möglichkeit ist, sie schreiben sich nicht auf den Zettel, nehmen ein sicheres Passwort und vergessen das Passwort. Dann ist es auch weg.
Sie können es sich auch einfach merken.
Sie könnten es sich auch einfach merken, aber das ist eben der Idealfall. Und wenn Leute nicht so richtig wissen, wie sie sich helfen können beim Passwort merken, machen sie das meistens nicht.
Und das Beliebteste ist natürlich immer noch, wir nehmen uns ein Passwort, das wir uns auf jeden Fall merken, was dann aber meistens nicht besonders sicher ist.
Wie Passwort?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ist das wirklich so schlimm, dass Leute so ganz profane Passwörter nehmen?
Ja.
Also, ich meine nicht, dass das schlimm ist, dass man das tut, aber sozusagen tun das die Leute, also sozusagen findet das statt, dass Leute irgendwie dauernd 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort verwenden.
Na, man hat ja öfter mal die Berichte davon, dass Passwörter verloren gegangen sind oder dass Passwörter von Diensten verloren gegangen sind. Und letztes Jahr, als bei Adobe ein großes Passwortproblem herrschte, da hat man mal geschaut, was waren denn da eigentlich für Passwörter, als man die zurückgerechnet hat. Und da waren wirklich die beliebtesten Passwörter 1, 2, 3, 4, 6, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Passwort und Adobe 1, 2, 3. Und dann sieht man ja, dass es wirklich Realität ist und das ist nicht so eine, ja, es ist so ein bisschen, jeder lacht drüber, aber vielleicht weiß jeder Vierte, dass er schon mal gemacht hat.
Also man muss da ein ganz bisschen vorsichtig sein. Tatsächlich ist es wesentlich schwieriger, Aussagen über die Verteilung und von Passwörtern, von tatsächlich benutzten Passwörtern zu machen, weil man relativ schlecht Fragebögen rumschicken kann, wie ist denn dein Passwort? Ich möchte das hier mal statistisch auswerten.
Ja, aber sie kommen ja anscheinend gelegentlich mal raus, diese so Passwortdatenbanken.
Ja, aber also jetzt, genau Adobe dieser Adobe-Fall ist zum Beispiel ein sehr schlechtes Beispiel, weil die Vermutung und die Schlussfolgerung sehr nahe liegt, dass Leute das nicht benutzt haben, um als Passwort. Also du musst ja immer noch unterscheiden, wir hatten das zwar in der Liste aber nicht ausgeführt, wem nützt denn so ein Passwort eigentlich? Also in dem Fall nützt es halt dem Dienstanbieter, weil der Benutzer auseinanderhalten kann, um ihnen zum Beispiel besser Werbung zustellen zu können. Das ist den Benutzern jetzt nicht ein Hauptanliegen, identifizierbar zu sein. Das ist also bei Adobe zum Beispiel vielen Benutzern eigentlich nur darum gegangen, Software runterzuladen. Und dann war da halt dieses blöde, ja, ich kann jetzt nicht runterladen, sondern ich muss erst noch einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Was soll denn der Scheiß? Da gebe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein, weil das gucke ich morgen sowieso nicht mehr an.
Also insofern könnte man sagen, dass dieser Datenberg von Adobe gar nicht repräsentativ ist, Datenberg, weil dort eh jeder einfach nur, lass mich durch, ich muss jetzt ja irgendein Passwort angeben, leg mich doch
einmal. Und bei repräsentativen Datenbergen kann man leider solche Auswertungen nicht so schön machen.
Aber es hilft, wenn man mal in die Passwörter der Verwandtschaft schaut. Wenn man zum Beispiel den Rechner an Weihnachten fixen muss, dann sieht man, dass es vielleicht doch nicht ganz so unwahrscheinlich ist.
Okay, das gebe ich, ja, das habe ich gesehen und ja.
Aber ein ganz anderes Problem ist natürlich, auch wenn ich jetzt mein sicheres Passwort habe und mir das ganz doll gemerkt habe, wenn ich das Passwort bei jedem möglichen Dienst benutze und bei jedem Dienst das gleiche benutze, habe ich wieder ein Problem. Dann kann mein Passwort so sicher sein, wie es will. Habe ich einmal ein Passwort über eine unverschlüsselte Leitung übertragen, weil zum Beispiel kein HTTPS benutzt wurde oder wurde einmal das Passwort von dem Dienst mitgenommen, weil der Dienst es vielleicht nicht gesaltet hat, wofür ich ja erstmal nichts kann, dann ist es trotzdem ein Problem, weil dann alle anderen Dienste, die ich benutze, trotzdem ohne Passwort sind, effektiv.
Und das ist leider gar nicht mal so selten. Also unlängst habe ich ein Beispiel gesehen, wo tatsächlich von einem großen Lieferdienst, wo tatsächlich nach dem Login die Login-Daten an eine HTTP statt einer HTTPS-URL übertragen wurden. Das heißt, du kannst dir überlegen.
Moment, ich habe per HTTPS auf diesen Lieferdienst, ich nehme an,
es ist... Nö, wieso? Normalerweise wirst du nicht erstmal standardmäßig auf HTTPS umgeleitet, sondern...
Wirst du nicht, du nutzt erstmal...
Nö, genau, aber dann ist ja üblicherweise das Schema, dass spätestens, wenn du dein Passwort eingibst, dann hat der Anbieter gefälligst dafür zu sorgen, dass das wenigstens sicher übertragen wird. Und auch das ist offensichtlich noch nicht der Standard, der es sein sollte.
Das wird allerdings besser. Also gerade im letzten Jahr, also im Jahr nach Snowden, sind furchtbar viele Dienste einfach so auf HTTPS umgestiegen, völlig ohne Not, aber aus größerem Interesse und ist natürlich auch ein schönes Aushängeschild den Kunden gegenüber.
Problem ist aber auch, wenn die Dienste das HTTPS nicht erzwingen, sondern der Nutzer dann irgendwie trotzdem noch HTTP verwenden kann. Also ein ganz böses Beispiel war zumindest...
Also wenn beides geht und ich erstmal standardmäßig genau. Nur das Unverschlüsselte verwende.
Ja, ich kannte das
und aus, dann der Service mich nicht rüberzwingt.
Aus Studienzeiten zu Uni-Einschreibungen in Sportkurse, das ist ja immer so ein kleines Problem, weil alle Leute in Sportkurse wollen, da muss man sich ganz schnell einschreiben und das geht ja alles über Internet mit deinem persönlichen Matrikel-Login und mit einem ganz geheimen Passwort. Und dann haben Leute rausgefunden, ja, wenn sie das nicht über HTTPS machen, sondern über HTTP, geht das eine Millisekunde schneller, weil da hat man ja diesen ganzen Sicherheitsfuhl nicht. Und plötzlich haben alle Leute über HTTP ihre Studiendaten, also ihre Login-Daten in dieses Feld eingegeben, weil sie sich dadurch schnell in Sportkurse einschreiben konnten. Das heißt, man sieht auch ein bisschen, wie dämlich und irrational Leute handeln, selbst wenn sie eigentlich wissen, was passieren würde.
Aber da ist auch wieder die Frage, ist Ihnen eigentlich bewusst oder ist es Ihnen eher egal, dass Ihre Daten da durchs Internet fliegen?
Wäre umso schlimmer, das waren alles Leute, die Informatik studiert haben. Die sollten es besser wissen.
Sollten.
Die haben wahrscheinlich eine Risikoabschätzung gemacht und dann festgestellt, die sind sicher. Und ja, also ist richtig, Benutzer finden immer einen Weg. Da muss man dann sehr aufpassen als Diensteanbieter.
Also als Anbieter sollte man aufpassen, dass man keine unverschlüsselten Verbindungen zulässt, zumindest wenn es darum geht, das Passwort zu übertragen.
Genau, also es gibt einfach heutzutage keinen Grund mehr, nicht eigentlich sogar standardmäßig alles HTTPS abzusichern.
Kann ich als Nutzer dafür irgendwie Sorge tragen, dass ich, wenn möglich, immer eine verschlüsselte Verbindung nutze?
Nein.
Es gibt Plugins, HTTPS Everywhere zum Beispiel, die eine Liste von Diensten haben, die auch über HTTPS verfügbar sind und dann automatisch alle Anfragen, die eigentlich an HTTP gehen sollten, aber bei diesem Dienst auch an HTTPS hätten gehen können, auf HTTPS umbiegen.
Nochmal, wie heißt das und ein Plugin für was und wo?
HTTPS Everywhere für Everywhere. Firefox zum Beispiel. Ich glaube, für Chrome gibt es etwas Ähnliches. Die haben einfach eine Liste von Diensten, die beides anbieten. Und also das funktioniert relativ häufig auch nicht, weil manche Dienste beides anbieten, die HTTPS-Version aber kaputt ist, weil sie nie jemand benutzt. Bei allen anderen Fällen ist es allerdings recht praktisch, weil du halt immer auf die verschlüsselte Seite umgeleitet wirst.
Und das Problem, neben den False Positives hast du natürlich auch noch das Problem, wenn du so ein Plugin nicht einsetzt, willst du natürlich trotzdem eigentlich in den Genuss dieser Funktionen kommen. Aber da musst du einfach dem Seitenbetreiber auf die Finger hauen. Was anderes bleibt
da genau, das übrig. Würde ich eh häufiger vorschlagen, dem Seitenbetreiber mal einen netten, bösen Brief zu schreiben.
Es gibt Möglichkeiten, mit modernen Browsern sicherzustellen, dass wenn du auf eine Seite gehst, auch wenn du HTTP eingibst, sofort der erste Übertragung HTTPS ist. Strict Transport Security nennt sich das Ganze.
Auf Seiten des Nutzers.
Auf Seiten des Nutzers.
Auf Wie
Seiten
geht
des
das? Nutzers.
Auf Seiten des Serverbetreibers.
Also der einstellen, Server kann das einstellen, auch machen, einstellen muss es der Serverbetreiber, umgesetzt wird diese Policy, diese Strict Transport Security Policy im Browser, weil der Browser quasi sieht, okay, der Serverbetreiber möchte, dass ich mit ihm nur HTTPS spreche. Das heißt, auch wenn ich mit HTTP connecte, weiß der Browser nach dem ersten Connect, also einmalig muss ich mich connecten, sonst weiß ich nicht über diese Policy Bescheid. Das mache ich hoffentlich zu Hause hinter meinem Router und alles ist sicher und toll. Aber danach sind alle weiteren Übertragungen garantiert HTTPS. Das nennt sich Trust on First Use, dieses Prinzip. Danach weiß mein Browser nur noch HTTPS, nichts anderes mehr. Egal, ob der HTTP oder HTTPS angefragt wird.
Okay, das ist quasi eine Art Protokoll zwischen Browser und Website, wo die Website sagt, du kannst mich übrigens auch per HTTPS.
Genau, und der Browser. Das wird und als HTTP-Header mitgeschickt.
Und das ist standardmäßig immer an bei dem
Browser? Das sollte man als Servicebetreiber mitschicken.
Okay, aber dann brauche ich als Nutzer nichts machen, genau, wenn der Service-Provider das implementiert.
Du solltest keinen IE verwenden. Die sind, glaube ich, die einzigen, Internet Explorer, die sind die einzigen, die es bisher nicht implementiert haben.
Also das geht halt nicht automatisch. Also der Browser kann halt nicht erkennen, nach dieser Seite habe ich schon einmal über HTTPS benutzt, jetzt mache ich es nur noch über HTTPS und der Serverbetreiber muss das aktiv betreiben, aktiv anstoßen, weil damit auch ein Versprechen einhergeht, dass meine Seite auch wirklich über HTTPS funktioniert für alle URLs, für die es über HTTP gehen würde. Das ist halt, wie gesagt, nicht immer der Fall.
Okay, also HTTPS muss nicht immer funktionieren. Das
Und nicht immer so funktionieren, wie die exakte HTTP-Variante.
Kann sich auch von Monat zu Monat ändern, aber ist, glaube ich, nochmal Thema für eine andere Sendung.
Genau.
Das HTTPS funktioniert prima, bloß der Server, nämlich.
Was habe ich denn als Nutzer noch alles zu beachten, wenn ich mit meinen Passwörtern umgehe und hantiere? Also ich sollte möglichst verschiedene verwenden für die und verschiedenen
auch Anbieter? Nicht voneinander ableitbare. Also wenn ich Passwort.Servername 1, Passwort.Servername 2 und Passwort.Servername 3 verwende, dann ist das auch nicht gut.
Also die, sind zwar technisch,
die sind zwar technisch gesehen unterschiedlich, aber dann doch nicht.
Okay. Aber auch da kommt es ja letztendlich wieder darauf an, gegen wen du dich schützen willst. Wenn du dich gegen denjenigen schützen willst, der deinen Hash rausträgt, dann wäre es okay. Das Problem ist nur, dass es leider immer noch Leute gibt, die quasi unverschlüsselte Datenbanken gegen haben. Und spätestens dann könntest du es erreichen, dann könntest du nur argumentieren, naja, jemand, der jetzt automatisch vorgeht und nicht jeden Eintrag einzeln versucht abzugleichen,
also wir haben
der
das hätte Problem. Es
möglicherweise dann etwas schwerer.
Also wir haben das Problem, dass ich als Nutzer erstmal gar nicht weiß, wie der Anbieter mein Passwort speichert. Das heißt, er kann das als Hash abspeichern, dann wäre es sozusagen für jemanden, der die Daten beim Anbieter rausträgt, nicht so leicht zu erkennen, dass da am Ende eine 1 steht und dass ich beim nächsten Mal eine 2 probieren will, aber wir können darauf nicht setzen und er könnte es im schlimmsten Fall in Klartext abgelegt haben und wenn jemand diese Klartext-Passwörter rausträgt, dann kann er sich ganz groß freuen und
Statistiken
leicht
etc.
Abwandlungen ausprobieren, die höchstwahrscheinlich funktionieren bei anderen Anbietern.
Genau. Okay.
Wie speichere ich denn mein Passwort überhaupt richtig in meinem Computer? Da fragt mich mein Firefox dauernd, ob er irgendwie das Passwort für diese Seite speichern soll. Will ich, dass er das tut?
Also die generelle Regel, die immer wieder erzählt wird, Passwörter nicht aufzuschreiben oder zu speichern, ist Unfug. Man sollte die meisten seiner Passwörter aufschreiben bzw. speichern. Wenn man das auf Papier tut, muss man es, wie gesagt, ordentlich weglegen. Wenn man das im Rechner tut, muss man es auch ordentlich weglegen, in irgendeiner sicheren Datenbank speichern. Es gibt dazu die leider nicht ganz so neue, aber jetzt neu bekannter gewordene Software-Kategorie der Passwortmanager. Und man sollte so einen verwenden. Ob der in Firefox eingebaut ist, jetzt die beste Wahl ist, vermag ich nicht sagen zu wollen.
Da sind andere denkbar oder möglich.
Genau. Also die im Browser eingebaut sind, haben teilweise Probleme damit, von Webseiten aus angreifbar zu sein. Ein Bekannter von mir untersucht solche Browserlücken immer mal wieder und findet auch gerade im Firefox Passwortmanager dann häufiger mal Dinge, wo eine Webseite das Passwort auslesen kann, das für eine andere Webseite gespeichert ist.
Aber gerade ein Firefox sollte doch davon ausgehen können, dass er aus dem Internet auch mal gern angegriffen wird. Oder von einer anderen Website.
Aber das Problem ist ja auch bei vielen von diesen, sag ich mal, Browser-Passwortmanager hat man das Problem, dass Leute die aus Bequemlichkeit benutzen. Das heißt, damit sie nicht für jede Seite ein einzelnes Passwort eingeben müssen. Bei Chrome hat man ja diesen Passwortmanager auch und bei dem ist es sogar so, dass man, wenn der Rechner an ist und man kein Master-Passwort eingegeben hat, dass man einfach sich diesen Passwortmanager anschauen kann und alle Passwörter auslesen. Das heißt, der Mensch, der an meinen Rechner geht, weil natürlich auch mein Screen nicht gelockt ist, kann dann schauen, was habe ich denn in Chrome alles für lustige Passwörter drinstehen. Und da kommt wieder das weitere Problem, selbst wenn ich so ein Master-Passwort habe, mit dem ich ja auch meinen Passwortmanager starte oder mit dem ich mich meinem Passwortmanager gegenüber authentifiziere, muss das Passwort natürlich gut sein. Es bringt mir nichts, wenn ich meine Hochsicherheits-32-Zeichen-Passwörter mit einem 5-Zeichen-Passwort mit dem Namen meiner Mutter abspeichere.
Okay, da kommen wir dann da tatsächlich wieder zurück, also zu der Unterscheidung, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, PIN, Passwort, Passphrase. Ich mache diese Unterscheidung immer gerne. Weil man das an mehreren Stellen so aufdröseln kann. Nicht nur bei der Länge, also eine PIN ist das kürzere, Passphrase ist das längere, sondern auch bei der Art, wie es benutzt wird. Eine Passphrase ist das, was man benutzen möchte, um Verschlüsselung zu machen, beziehungsweise halt Verschlüsselung freizuschalten. Ein Passwortmanager sollte im idealen Fall die Passwörter oder die gesamten Daten, die er ablegt, verschlüsselt speichern und muss deswegen mit einer Passphrase freigeschaltet werden. Eine Passphrase sollte relativ lang sein.
Also eine Passphrase war wie ein Passwort, nur einfach länger.
Genau, mit dem expliziten Ziel, gegen einen Angreifer gewappnet zu sein, der die Festplatte in der Hand hat und anfangen kann, das Passwort, die Passphrase direkt anzugreifen. Während ein Passwort oder eine PIN, also die Unterscheidung ist immer zwischen Online- und Offline-Authentifizierung. Eine PIN gebe ich immer in irgendein Gerät ein, was irgendwo sitzt, wo der Angreifer nicht die Kontrolle drüber hat. Das kann also zum Beispiel die Bank sein am anderen Ende vom Internet oder das kann eine Smartcard sein, die irgendwie noch verkapselt ist und in sich geschützt ist. Und die andere Seite kann dann und sollte und muss Gegenmaßnahmen implementieren, wenn jemand versucht, das Passwort zu erraten. Also eine PIN, wie gesagt, so 10.000 Kombinationen zum Beispiel, vierstellige PIN, könnte ich in relativ kurzer Zeit durchprobieren. Geht halt nicht, wenn die Karte oder die Bank nach 3 Versuchen sagt, jetzt nicht mehr. Bei einem Passwort ist das in der Regel nicht implementiert, weil das, weil man sich schon häufiger mal vertippt und wenn man nach dreimal vertippen rausgeworfen wird aus seinem Rechner, wäre das unschön. Deswegen lässt man das da meistens sein, aber trotzdem gibt man das in irgendeinen Rechner ein, der dann das Passwort überprüft und in der Regel, also alle modernen Systeme machen das so, wenn das Passwort nicht richtig war, musst du mal eine Sekunde warten. Und dann steigert sich die Zeit, die du brauchst, um alle Passwörter durchzuprobieren, dann doch schon erheblich.
Nennt sich Tarpit, Tergobe. Also Tergobe, Tarpit. Also du, als ob du quasi durch eine Tergobe durch musst, was ja das in der Regel mit einem sehr langsamen
immer langsamer, je weiter ich laufe.
Genau.
Und der Nachteil ist halt, wenn wir uns gegen einen Angreifer verteidigen wollen, der das System offline angreift, der also nicht irgendwie mit einem Computer kommuniziert, wo der Computer dann Regeln auf die Kommunikation anwenden kann, sondern der einfach Daten von einer Festplatte liest, Daten können sich nicht verteidigen, der würde dann versuchen, die Verschlüsselung zu brechen und der ist dann unbeschränkt in seiner, seiner Zeit.
Der kann so schnell probieren, wie er will.
Der kann so schnell probieren, wie er kann. Und dann nimmt man sich halt irgendwelche, mietet man sich bei Amazon Rechenzeit für ein Apple und ein Ei und kann dann relativ viele Passwörter, Passphrasen in relativ kurzer Zeit durchprobieren. Deswegen sollten die lang sein. 20 Zeichen Minimum würde ich jetzt einfach mal mindestens sagen. Wir kommen vielleicht später noch drauf, das Maß für die Güte eines Passworts, das ich ansetzen würde, wäre die Entropie. Und wir sollten nicht unter 80 oder 100 Bit Entropie liegen bei einer Passphrase. Das sind dann ungefähr 20 Zeichen, wenn es zufällige Zeichen sind.
Okay.
Genau, und dann ist das, dadurch die Daten, die auf meiner Festplatte gespeichert sind, im Passwortmanager geschützt. Solange der Passwortmanager, wie Anna das sagte, nicht entsperrt ist und ein Angreifer auf meinen Passwortmanager zugreifen kann, während, nachdem ich ihn schon entsperrt habe. Dazu ist es halt hilfreich. Alle modernen Betriebssysteme bieten das an. Man kann seinen Bildschirm sperren. Wenn man den Rechner verlässt, kann man seinen Bildschirm sperren und sollte das auch tun. Es geht auf allen Systemen relativ einfach, irgendeine Tastenkombination, Steuerung Alt L oder sowas und dann muss man sein Anmeldepasswort in dem Fall wieder eingeben. Und damit macht sich auch diese Unterscheidung sehr einfach. Ein Passwort, hatten wir gesagt, ist relativ im Vergleich zu einer Passphrase relativ kurz, gebe ich gerne mal häufiger ein, während die Passphrase ich dann nur einmal nach dem Einschalten eingeben muss.
Okay, also wir haben jetzt gelernt, dass Passwörter kann man ruhig seinen Rechner speichern lassen.
Wenn sie ordentlich gespeichert sind.
Wenn der Rechner das ordentlich macht. Wie weit jetzt der Firefox das ordentlich tut, möchten wir jetzt erstmal nicht beurteilen. Aber der kann das potenziell gut verschlüsselt tun und man kann ein Passwort für seinen Passwortspeicher setzen. Dieses Masterpasswort, was im Idealfall länger ist als ein normales Passwort. Also das ist ja dann das Heiligste meiner Passwörter, mit dem dann mein Computer gerne den Rest für mich wissen darf.
Und wenn man auch nur eins davon merken sich muss, dann kann das, ist das also, ja auch nicht so ein Problem.
Also idealerweise reduziert man die Passwörter, die man im Kopf hat, auf eins, nämlich das, was alle anderen Passwörter meinem Computer sozusagen frei gibt und macht das möglichst lang. Als Passphrase muss ich da jetzt auch so eine komische Zahlen-Buchstaben-Kombination mit groß und klein und das dann möglichst 3 Kilometer lang machen oder gibt es da andere, also wie sollte ich dieses Passwort aufbauen für so eine Passphrase?
Wichtig ist halt nicht so sehr der Aufbau als die Anzahl der Möglichkeiten, die es dafür gibt, beziehungsweise irgendwie so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, wie wahrscheinlich bestimmte Passwörter sind. Mathematisch drückt man das als Entropie aus.
Chaos.
Ja, Entropie ist ja letztlich eine Unsicherheit. Das heißt, eine Entropie ist immer dann da, wenn ich nicht weiß, was da steht. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein super langes Passwort und von dem super langen Passwort ist immer die Hälfte besteht aus Buchstaben und die Hälfte besteht aus Zahlen, dann ist die Entropie natürlich kleiner, als wenn ich sage, ich habe mein gleiches super langes Passwort und jedes Zeichen kann ein beliebiges Zeichen sein.
Also möglichst unvorhersagbar.
Und zwar auch für den Angreifer. Also man vernachlässigt das gerne, aber der Angreifer weiß gegebenenfalls Dinge über dich. Der kennt deinen Geburtsnamen, den Geburtsnamen deiner Mutter, der kennt dein Geburtsdatum, dein Haustier und deine erste Liebe im Kindergarten gegebenenfalls. Auch nachdem der Angreifer diese Informationen hat, sollte sich die Entropie der Passphrase nicht verringert haben. Also man würde halt sagen, irgendwie, wenn du den Geburtsnamen deiner Mutter, deine erste Liebe im Kindergarten und dein Haustier hintereinander klemmst, gibt es relativ viele Kombinationen Und das könnte eine gute Passphrase sein.
Aber wenn es einer auf mich abgesehen hat und sich ein bisschen über mich informiert hat,
genau.
Deswegen, kommt der also, da auch schnell drauf.
Dann, ein anderer Begriff ist der Information. Das Passwort sollte sehr viel Information haben. Information ist definiert
als... Also nicht 6 mal die 1.
Definiert, ja, kommt drauf an. Definiert als das Maß für beseitigte Ungewissheit. Wenn ich in Mitteleuropa bin und Hufe höre, die auf der Straße... Hufe höre, die auf der Straße lang wuppeln und hochgucke und ein Pferd sehe, dann habe ich relativ wenig Informationen, sehr wenig beseitigte Ungewissheit. Wenn ich hochgucke und ein Zebra sehe, dann ist das sehr überraschend. Das Zebra hat mehr Informationen als das Pferd. Genauso ist es halt, wenn du ein Passwort nimmst, was nichts mit deiner ersten Kindergartenliebe zu tun hat. Am besten ist es halt, wenn man etwas nimmt, was man gut berechnen kann, nämlich ein zufälliges Passwort. Wenn man ein Programm nimmt, einen Algorithmus nimmt, der ein Passwort zufällig generiert, aus gutem Zufall, dann kannst du nämlich sehr genau sagen, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie viel Entropie dieses Passwort hat.
Okay. Noch was gerade zu dem Part? Also, jetzt wissen wir auch schon mal ein bisschen, wie man ein gutes Passwort macht und jetzt wollen wir eigentlich auch noch mal wissen, wie man Passwörter eigentlich knackt, um noch mal zu den spannenderen Teilen zu kommen. Aber vorher wollten wir jetzt noch mal Nachrichten hören. Leider
schon wieder soweit.
Ja, wir haben es jetzt 10:45 hier im CCCB und jetzt wollen wir hören die Rap-News, wenn ich das richtig auf der Liste habe, ne? Die Kollegen nicken, zum Thema Net Neutrality.
To seize this moment, we have to ensure free and full exchange of information. That starts with an open internet.
Rap News is back through with fresh juice to inject. After reporting on wars, sports and militant threats in distant states, the time has shifted hence to focus on our own native homeland, the internet. Join us as we flip the switch to the highest gear and set our course towards one area of our hypersphere, the World Wide Web. Meet its inventor, Tim Berners-Lee.
How are we?
Couldn't be better.
As it should be. The web is a wonderful forum for human interaction open to all. Sharing, blogging and vlogging, lolling and trolling in all forms. Open source, Wikipedia's free media, and of course, porn.
How does it all work so flawlessly well?
Well, gather round, boys and girls, and hear the story I tell.
From the days of its hypertext genesis and my next machine, the architecture of the net as we know it today was built on a fundamental principle, net neutrality, which states that all data must be treated equally.
And that means?
It means your ISP has to let all content get through the pipe connections at identical speed and momentum, whether it's eBay or Netflix, your homemade video or porn. None can step in, block, filter or slow it down.
We take this for granted.
We do, and yet it is what made the internet so cool and epic.
So all voices are treated the same under the system, whether they're big business or some random nerd in a bedroom?
Very good question. Come with me and let's meet figures from both ends of that spectrum.
Terence Moonsey.
Rabbit, I'm honestly in awe of this invention. The advent of the net is one of the most awesome events to have ever taken place in all of history, and it awoke me to the true conspiracies that are hidden from us. Chemtrails, UFOs, and reptilians. Through YouTube, I found gurus like Bashar, Ike, and Jones. Accrued my views of who truly runs the globe, monic mind controls, and seeing that we're not alone in the universe. And clearly, I've served humanity by spamming the net with my academic theories.
Zuckerberg.
The fucking world should thank net neutrality for giving me the capacity to start a company and immediately sell. Savagely schooled, humiliate, clown, beat down, righteously pwn the biggest players around town. Cause without a doubt, without the cloud of this protocol, threaded tight, Google couldn't beat that pile of excrement. Excite, YouTube couldn't get ahead of Google videos, and I couldn't create Facebook and be the billionaire with most likes. And without Facebook, I couldn't have exposed the all-seeing eye and spread the truth that his company is an Illuminati, DARPA-controlled spy. I'm working from the inside to crash it down, and I'm crying all the way to my online bank account. Yo, people know what? It might seem like a plot, but believe it or not, even though he's an evil sucker, Beelzebub's cock, and he's a twat. On the topic of neutrality being locked in this net that we got, we both agree that it's got to be defended at all costs. I'm pleasantly shocked. The internet unites even disparate parties to its cause. Well, that brings our World Wide Web tour to a close. Good day to you all. Join us again for more episodes.
Wait a minute, boys and girls.
Allow me to introduce myself to the world. I'm from Vericast, telecom giant, freshly just merged. Here to sell you the new interwebs to emerge.
And you are?
De Berg, Willem de Berg, businessman and a businessman. Any problem I fix, I got 99 solutions to any given sitch. Bitches, my lack of elevator pitch consists of smacking the fuck out of Jay-Z in a lift.
Don't be afraid, I illuminate you real quick. This complex babble of neutrality, I liberate you from this. Your China's like the stream flicks, share your pics, play games, watch lots of clips
and porn here.
And now, brew, we have a new product of meth. Our service even more hot than
you do.
Yeah, it's best. The internet that you're used to is past tense. I bring you the future, the apartment.
The apartment?
It is correct. Based on an old South African tactic that was a success. It means a policy of separate internets with a super fast zip highway that's strictly for rich bitch clients who pay extra for it. And a slow-mo, super shit, narrow lame lane for, well, everyone else. Check the fix.
This is the apocalypse.
Take my money, just make it stop.
This breaks the sacred principle of net neutrality.
You break my balls and the sacred principle of stacking money. Surely this policy will never receive approval from the FCC. Let us check with its new chairman and see.
How's it, bruh? How can I help you?
Wait, but you are committed to the internet, yeah.
Sure, I spent the past 20 years lobbying for Veritas, but I'm pro-net neutrality. Neutrality, cross my heart. But sadly, I'm hands are tied on this subject.
Why's that?
The court handed down a judgment.
Well, then we should speak to the judges.
It just service.
Hang on a bit.
In the case of Veritas versus FCC and the murder of net neutrality, we find the latter in breach of the free market economy.
Objection.
Overall order, order. You can't regulate broadband feeds. Apartment is legit. Case closed.
What does that even mean? And who are you, really?
Okay, honestly, we've been watching you net users constantly and noticed that thanks to open net policies, you've raised your net consciousness promptly. But this anomaly has been horribly costly, weakening our monopoly on reality. So apologies, but we have to abolish the key quality which makes the net so empowering. Neutrality.
You'll face the wrath of the online community.
Let's meet the average net user, shall we?
Save net neutrality. Sounds gay. LOL, hashtag swag. Selfie.
Need I say more? Hashtag apathy.
We close this chapter on a note that's ominous. But this battle is only just getting started with confidence. And it involves you and the entire populace. For like an ecosystem, the net affects and connects all of us. Or, well, not quite. The children of our future time and two-thirds of us today are still offline. Can we ensure that the billions yet to connect will inherit the benefits of a neutral, open internet? History will be defined by the fate of the net. If you are here today, you can play a role in shaping it. For a start, head to this part of the web, give this page a click, and tell the FCC that you're not going to take this shit. This report was brought to you via the internet, the most open, free network to appear in history yet. The price of such liberty, openness and privilege, dear netizens, is our eternal vigilance.
Da sind wir wieder beim Chaos Radio 204 zum Thema Passwörtern, live aus dem CCCB. Vom Sofa mit dabei, fangen wir nicht mal rechts an. Henrik, muss jetzt Hallo sagen.
Hallo.
Danimo.
Hallo.
Und Anna. Genau, wir waren jetzt nochmal bei der Frage, wie knackt man eigentlich Passwörter, um dann anzuschließen, ob Passwörter als Technik überhaupt noch zeitgemäß sind und welche Alternativen es gibt. Aber genau, wie knackt man eigentlich ein Passwort?
Ja, wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, man kann Passwörter im dümmsten Fall einfach durchprobieren. Das heißt, also, man probiert alle möglichen Zeichen durch. Das geht natürlich nicht mehr, wenn das Passwort lang genug ist.
Man muss da vielleicht den dümmsten Fall auch noch einschränken. Es gab und gibt immer wieder Dienste, die das kaputt implementieren, wo man zum Beispiel zum Passwort die Länge angeben kann. Und dann nur diese Länge überprüft wird. Bei Microsoft gab es irgendwann mal einen Netzwerkdienst, wo das sehr gut funktioniert. Das heißt, du hast erstmal das erste Zeichen durchprobiert, A, B, C, D, Ö und so weiter. Irgendwann hat er gesagt, ja, stimmt. Das ist das bekannte erste Zeichen und alle weiteren Zeichen, das zweite Zeichen ausprobiert und so weiter und so fort. Sehr
Fahrradzeilenschlosssicherer.
Genau. Und also das würde ich jetzt als dümmsten Fall nehmen.
Okay, dann nehme ich das alles zurück. Dann gibt es den intelligenteren Fall, und zwar der auf die Leute abzielt, die Passwörter benutzen, die eigentlich Wörter sind. Das heißt, man kann einfach ein Wörterbuch nehmen, zum Beispiel ein englisches Wörterbuch oder ein deutsches Wörterbuch und guckt einfach durch. Da kann man natürlich jetzt sagen, ja, dann ersetze ich jetzt bestimmte Buchstaben durch Zahlen oder hänge irgendwas hinten dran, aber auch da gibt es natürlich Methoden, weil man weiß, wie sowas normalerweise funktioniert. Das heißt, ein A wird zu einer 4, ein I wird zu einer 1 und dann kann man trotzdem den Suchraum, also das heißt die Möglichkeiten, die ich durchprobieren muss, noch so dolle einschränken, dass das noch ziemlich gut funktioniert, wenn das Passwort klein genug ist.
Also man nimmt erst einmal keine einfachen Wörter, wie sie auch im Wörterbuch stehen, und wenn man sie probiert zu verfeinern durch andere Sonderzeichen, dann nicht gleich die offensichtlichsten oder...
Ja, am besten gar nicht.
Am besten gar nicht.
Genau. Am besten man versucht von Wörtern, die wirklich im Wörterbuch stehen oder von Hundenamen oder von Geburtstagen die Finger zu lassen. Das heißt, alles, was nach einem bestimmten Muster funktioniert. Das heißt, Kfz-Kennzeichen nicht, Geburtstage nicht, weil all das die Information, also die Entropie, von der wir vorhin gesprochen haben, einschränkt. Wenn ich weiß, mein Passwort ist ungefähr so aufgebaut wie ein Kfz-Kennzeichen, dann habe ich einfach einen ziemlich eingeschränkten Raum, wie mein Passwort aussehen kann.
Und wenn ein Geburtsdatum drin sind, dann ist wahrscheinlich an der mittleren Stelle immer eine Zahl zwischen 1 und 12 und nichts, was darüber geht.
Das würde ich an der Stelle jetzt noch einschränken darauf, dass man das wettmachen, also ich würde dem Rat, dass es nicht nach irgendeinem Muster aufgebaut sein soll, widersprechen wollen und einfach sagen, man kann es auch dadurch kompensieren, dass das Passwort länger wird.
Ist das eine gewagte These?
Also es gibt einen wunderschönen XKCD zu dem Thema. Es hat keine...
XKCD?
Ja, es ist keine Abkürzung, die irgendein Wort hat.
Aber was ist XKCD?
XKCD ist ein wunderschöner Comic von Randall Munroe, der über alle möglichen nerdigen und sonstigen Dinge schreibt, malt. Und einer seiner Comics, Nummer 936, wir werden das sicherlich irgendwo verlinkt haben.
Die Shownotes übernehmen das sicherlich. Jo, thumbs up.
Beschreibt eine Variante, zu einem Passwort zu kommen, die darauf basiert, dass man sich einfach 4 Wörter aus einem Wörterbuch nimmt. Jetzt sind wir wieder bei dem Zufall. Das sollten natürlich zufällige Wörter sein und nicht die Art, die Spezies deines Haustiers, die und so weiter, wissen schon, Farbe, deine Lieblingsfarbe und sowas, sondern 4 zufällige Wörter. Und dann kommt man, obwohl es nach einem relativ einfachen Schema aufgebaut ist, doch zu so einer großen Anzahl möglicher Passwörter, dass es nicht realistisch ist, dass die jemand durchprobiert.
Der Punkt ist aber auch, man muss natürlich voraussetzen, dass niemand nicht weiß, nach welchem Muster ich das zusammensetze.
Nein.
Das heißt, ja doch, wenn jemand weiß, dass ich immer 4 Wörter aus einem Wörterbuch nehme, dann ist es einfach.
Nein, also es ist einfacher, als wenn er es nicht weiß, das, ja, aber es ist immer noch nicht einfach, weil ich jetzt eine sehr schöne mathematische Untergrenze habe, dass ein Angreifer mindestens so und so viele Passwörter durchprobieren muss. Und wenn diese Anzahl so groß ist, wie sie in diesem Fall ist, also es sind irgendwie 44 Bit, also er muss im Durchschnitt 2 hoch 43 Passwörter durchprobieren, das macht er nicht.
Also Anna sagte, lieber kein Passwort aus dem Wörterbuch nehmen. Henrik sagt jetzt, wenn dann 4 möglichst ganz verschiedene nehmen und dann könnte das schon wieder.
Ich glaube, wir haben jetzt auch so ein bisschen wieder, oder wir haben jetzt wieder diese Unterscheidung Passwort und Passphrase.
Nein, weil auch nicht. Also das
ist so ein fließender Übergang, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also irgendwo das zwischen war Passwort jetzt schon, und Passphrase. Also 44 Bit ist, wie gesagt, für eine Passphrase ein bisschen kurz, aber ist für ein Passwort ausreichend.
Also man darf auch gern ein längeres Passwort nehmen, was quasi einer Passphrase entspricht, sofern denn der Anbieter es überhaupt zulässt, dass man ein das so langes Passwort wählt, was also jetzt sozusagen anscheinend auch ein Problem manchmal ist.
Die beiden Pro- und Kontrateile. Also Pro, ich würde sagen, dieser Ansatz ist deswegen zu bevorzugen, weil der Mensch sich das einfacher merken kann oder überhaupt erst merken kann. Alles, was sich ein Mensch merken kann, ist immer zu bevorzugen. Alles, was sich ein Mensch nicht merken kann, bringt einfach gar nichts. Der Kontrapunkt ist, dass sehr viele Anbieter kaputt sind, also sehr viele Webanwendungen oder sehr viele Anwendungen generell kaputt sind, weil die Programmierer auch keine Ahnung haben, was sie tun. Sie haben einfach das getan, was sie gesehen haben, als sie selber Kinder waren und irgendwelche Systeme benutzt haben. Da kommen dann diese Passwortregeln her, kein Wörterbuch nicht aufschreiben, alle 3 Monate wechseln und so weiter. Das sind alles Regeln, die zum Beispiel aus den 80er Jahren stammen. Ich glaube, wir werden da noch einen Link reintun, einen Artikel in der ACM, der das sehr schön zurückgeführt hat auf das Green Book, ein Handbuch des US-amerikanischen Verwaltung, die diese Regeln festgelegt hat, allerdings in einer vollkommen anderen Zeit spielt. Heutzutage ist der Angreifer nicht mehr die Putzfrau, die die Tastatur umdreht. Heutzutage ist der Angreifer im Netz.
Wir haben eine Frage aus dem Publikum.
Ja, mir drängt sich da die offensichtliche Frage auf, wie soll man denn alle diese Passwörter auf eine sinnvolle Art und Weise sich ausdenken und verwalten, ohne dass man davon abhängig ist, dass die auf meinem Rechner irgendwo gespeichert sind und ich dann total daran gefesselt bin, mit den Programmen zu arbeiten, auf dem Rechner, wo ich die alle abgelegt habe.
Na, zum einen zwingt dich ja keiner, die Datei, die du gespeichert hast und mit deinem Masterpasswort gesichert hast, nur auf deinem Rechner zu haben. Das heißt, du kannst die ja auch mit dir rumtragen. Und wenn ja, du dann
also das ist nicht so einfach, das auf dem Handy zu machen, wo ich auch nicht wirklich dem Handy vertraue. Und also ich habe ein Problem, ich brauche eine Software auf meinem Rechner, die all das verwaltet und erzeugt. Und ohne geht's doch gar nicht. Und was für eine Software ist das? Und was sind denn da eure... Also wie bevorzugt würdet ihr empfehlen, das zu organisieren?
Also persönlich verwende ich Parse, den Standard Password Manager. Das ist tatsächlich ein einfaches Shell-Programm, das GnuPG benutzt, um die Passwörter zu speichern. Damit bin ich dann nicht mehr an ein Programm gebunden. Und es ist auch gleichzeitig an meine normale GnuPG-Identität gebunden. Das heißt, da kümmere ich mich sowieso um eine starke Passphrase. Mhm. Ich nehme an, für viele andere Leute wird das nicht die Alternative sein. Es gibt andere Passwortmanager, zu denen kann ich aber keine Aussage machen.
Es gibt zum Beispiel auch noch KeePass bei dem, oder es gibt KeePass X für Linux und da habe ich halt eben den Vorteil, dass ich das einfach auch auf einen USB-Stick portabel mitnehmen kann. Dann nehme ich mir auch noch meine gekryptete Passwortdatei und dann kann ich das überall anders in den Rechner stecken, sofern ich das denn will und von da aus meine Passwörter aufrufen.
Eine andere Möglichkeit ist, du nimmst dir einen Passwortmanager, der quasi über deine Geräte, du hast jetzt mobile Geräte angesprochen, da hast du ja noch schon mal ein generelles Problem, nämlich weißt du, ob das Ding nicht schon lange geowned ist in irgendeiner Form? Das ist ja bei Mobile Devices generell ein Problem. Da helfen dir von den Sachen, die wir bisher genannt haben, eigentlich keine Tipps wirklich weiter. Es gibt, ich kann jetzt sagen, ja, es gibt Passwortmanager wie jetzt irgendwie LastPass, die das Ganze irgendwie deviceübergreifend synchronisieren. Hast du zwei Nachteile, das Ding liegt irgendwo in der Cloud und musst dich darauf verlassen, dass es wirklich so ist, wie sie behaupten, nämlich dass das ein Crypt-Container ist, der nur lokal entschlüsselt wird und da auch sie gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Credentials an Dienste weiterzugeben. Aber das grundsätzliche Problem, nämlich dass dieser Crypt-Container dann irgendwo in meinem Arbeitsspeicher dieses mobilen Gerätes liegt, ist
und vor allen Dingen bei mobilen Geräten ist es mit dem Eingaben einer ordentlichen Passphrase schon wieder ein bisschen kritisch.
Richtig.
Also ich würde tatsächlich zurzeit einfach davon abraten, auf mobilen Geräten sowas zu tun. Vernünftige Lösungen gibt es noch nicht wirklich. Es entstehen diverse Ansätze. Viele Dienste vermeiden das auch einfach. Du musst dich dann bei einigen Diensten musst du dich auf den mobilen Geräten dann gar nicht mehr mit dem Passwort anmelden, sondern kriegst zum Beispiel eine extra mobile PIN, weil das dann sowieso mit der Eingabe viel besser ist. Oder du musst dich nur einmal anmelden, das ist sowieso, wir werden später nochmal über Alternativen zu Passwörtern reden, das ist sowieso ein zu bevorzugendes Modell, dass irgendwie der Login-Vorgang an das Gerät gebunden wird und nicht jedes Mal neu gemacht werden muss. Vor allen Dingen, wenn du ein Gerät hast, was du ständig in der Hosentasche trägst, ist es ja deutlich weniger unkritisch als bei traditionellen Rechnern. Also eine andere Variante sind irgendwelche Einmalpasswörter. Irgendwie, wir haben, glaube ich, in unseren Notes, wie hieß er denn noch gleich, dieser Neo-Dings? YubiKey, genau. YubiKey Neo mit irgendwie NFC, was dann auch theoretisch auf mobilen Geräten funktionieren könnte, NFC, ein bisschen. YubiKey. Aber später.
Genau, dazu kommen wir gleich. Also deine Frage soweit.
Um das so abzuschließen. Ich bin auf jeden Fall darauf angewiesen, dass ich irgendwo am Rechner meine Passwortverwaltung mache, in einem irgendwie von mir als halbwegs sicher angesehenen Umgebung. Es gibt einfach keinen Weg mehr, das sinnvoll irgendwo über den Kopf zu machen, dass man nirgends was ablegen muss.
Ich würde so weit gehen zu sagen, einfache Passwörter funktionieren mit Mobile nicht. Also im weitesten Sinne.
Ja, es geht ja erstmal um die Grundlagen. Also ich meine, ich kann einfach heutzutage nicht mehr Passwörter im Kopf verwalten.
Genau,
es gibt keine Möglichkeit mehr.
Eine der Grundvoraussetzungen von diesem Greenbook, das ich ansprach, wo es halt darum ging, Passwort ja nie aufschreiben und nur im Kopf behalten, war halt, dass man damals von Passwort im Singular sprach. Dass man halt das eine Passwort hatte, was man mit der einen US-Bundesbehörde benutzt hat. Und das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja.
Also für Mobile gibt es jetzt noch nicht so der Weisheit letzten Schluss, wenn ich jetzt das über mein Telefon...
Es gibt noch nicht den Weisheit letzten Schluss, es gibt Ansätze und es gibt auch tatsächlich Dienste, die da schon was ausgerollt haben.
Aber ist das jetzt beim Mobile so viel schwieriger? Ist doch auch noch ein Computer.
Es ist... Ja,
ich habe keine ordentliche Tastatur, um ein langes Passwort einzutippen.
Okay. Du hast, genau, erstens das. Zweitens, du weißt möglicherweise sehr viel weniger, was deine Apps tun, weil du sie auch einfach spontaner installierst. Ich will das gar nicht kleinreden, auf dem PC hast du das Problem wahrscheinlich in ähnlicher Weise, je nachdem, wie dein Vertrauen oder Misstrauen gegenüber Drittprogrammen ist. Also wenn du jemand bist, der gerne mal irgendwie die lustige E-Mail von dem Kollegen drei Plätze weiter aufmacht, weil der immer so wahnsinnig witzig ist, dann hast du da möglicherweise auch einen Grund, eher deinem Desktop-Rechner zu misstrauen. Ja, Punkt. Aber auf Mobile ist das Problem einfach größer, weil du einfach mit einer viel größeren Zahl von Apps zu tun hast, für die letztendlich niemand schlussendlich bürgen kann.
Aber ich finde halt gerade genau das Thema, von wegen, hat jemand dein Handy schon geowned oder vertraust du überhaupt deinem Rechner, ist ja generell ein Problem. Das heißt, wenn ich ein Passwort habe und mein Passwort ist stark und ich habe mir das Passwort gemerkt und ich gebe das ein und auf meinem Rechner ist ein Keylogger installiert, der mitloggt, welches Passwort ich gerade eingebe und das übermittelt, dann bringt mir mein Passwort wiederum nichts. Das heißt, ich muss nicht nur dafür sorgen, dass meine Passwörter sicher sind, dass ich mit denen gut umgehe, sondern auch, dass mein Rechner in einem gewissen Maß sicher ist, damit eben auch nicht das, was ich an meinem Rechner tue, gelockt wird.
Also wenn mein Rechner gehackt wurde, bringt mir selbst das sicherste Passwort gegenüber zumindest diesem Angreifer auch nichts mehr.
Genau, es gibt dann noch gewisse Vorzüge, die dann immer noch Passwortmanager haben. Das heißt, bei Passwortmanagern kann ich teilweise einfach das Passwort einfach nur kopieren und wieder einsetzen. Das heißt, ich muss dieses Passwort dann nicht mehr eingeben. Das heißt, jemand müsste dann schon meinen Passwortmanager mitnehmen oder auf die Passwortmanager-Datei mit meinem Masterpasswort zugreifen, um mein Passwort auszulesen.
Das ist auch der Vorteil, wenn du es nicht mehr eintippst, kann dir auch niemand mehr über die Schulter gucken. Der Punkt, den Sie gerade ansprach, ist tatsächlich bei vielen, ich sage jetzt mal Otto-Normal-Usern, auch noch ein bisschen unterschätzt, die nicht immer ihren eigenen Laptop dabei haben, wie das, ich glaube, alle hier in der Runde tun, sondern sich irgendeinen Rechner nehmen im Internetcafé von Freunden, sonst da wo, und da ihr Facebook-Passwort eingeben. Das führt halt auch nicht dazu, dass das Passwort sicher bleibt. Also bei fremden Rechnern ist das natürlich noch wesentlich stärker das Problem, dass man nicht weiß, was darauf installiert ist.
Eine andere Sache, wo du jetzt gerade Facebook angesprochen hast. Ich wollte noch ganz kurz ein Detail zu dieser Frage, wem nutzt das Passwort eigentlich eingehen, was wir eher früher hatten. Ein schönes Beispiel ist, viele Leute haben für Google, irgendwann hat Google mal angefangen, für alles mögliche Passwörter zu erfordern. Und da ging es dann auch so, dass viele Leute Trivialpasswörter vergeben haben. Das Problem ist, dass Google immer wichtigere Funktionen hinzugefügt hat. Also mittlerweile gibt es irgendwie Google Wallet, Google Checkout und wie sie alle heißen, wo es halt auch wirklich um Geld gehen kann. Und viele ändern oder haben halt irgendwann einmal ein Passwort definiert und über dieses Trivialpasswort kannst du diesen Leuten echt finanziell schaden. Und das ist halt auch ein Problem, wenn du quasi an dieses Passwort eine größere, ich weiß nicht, Mächtigkeit, also mehr Möglichkeiten und gerade Möglichkeiten, die einer Person schaden, also finanziell oder in irgendeiner anderen Art und Weise, wo es also auf einmal auch im Interesse der Person ist, eine gewisse Sicherheit zu haben. Und du gehst da aber so gleitend rein, so in etwa, ne, wie du dieses Sinnbild vom Frosch, dem du langsam das Wasser warm machst. Ne? Du kriegst es nicht mit, dass das Passwort immer wichtiger, immer wertvoller wird und es eigentlich immer wichtiger wäre, ein ordentliches Passwort zu setzen. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute mit trivialen Google-Passwörtern rumlaufen, die das besser nicht tun sollten.
Also wäre Google jetzt eigentlich in der Verantwortung zu sagen, wenn man mit dem Account jetzt auch Geld ausgeben kann, sollten wir den Leuten vorher nochmal ein sichereres Passwort abverlangen?
Das ist tatsächlich eine der Dinge, die ein Anbieter machen kann. Bei Linux-Systemen ist es neuerdings teilweise Standard, dass man beim Setzen des Passworts einfach mal Cracklib rüberlaufen lässt und versucht, genau diese Angriffe, die wir besprochen haben.
Cracklib
ist eine Bibliothek, ein Softwareprogramm, was Angriffe auf Passwörter ausprobiert. Also tatsächlich einfach diese Angriffe mal durchzuprobieren, gucken, wie viele Benutzer durchfallen und denen dann mal zu sagen, jetzt hier
haben wir mal ein anderes Passwort. Der sagt dann rot, orange, grün, wie entropisch dein Passwort sozusagen.
Ja, nee, also das sind tatsächlich das sind immer nur Schätzungen, die funktionieren alle deutlich schlecht, wie man so ein Eingabeformular neuerdings sieht. Aber Cracklib geht da halt eigentlich wesentlich tiefer vor und nimmt halt wirklich das Wörterbuch ran und rechnet mal eine Sekunde rum. Und wenn das Passwort nach einer Sekunde bereits rausgefallen ist, dann ist es wirklich nicht so besonders gut.
Wir wollen gleich noch ausblicken, welche Alternativen es zu Passwörtern gibt. Aber bevor wir nächste Musik spielen, noch, du hast eben gesagt, Henrik, Leute, die einen über die Schulter gucken, gibt's ja auch noch, die irgendwie Passwörter erspielen. Was gibt's denn sonst noch auf sozialer Ebene quasi für Methoden an Passwörter zu gelangen. Das war jetzt auch noch ein Aspekt, den wir hier, glaube ich, nicht zu kurz kommen lassen wollten.
Na, Menschen sind ja leider immer sehr vertrauenswürdig. Das heißt, Menschen tendieren dazu, anderen Leuten ihre Passwörter einfach mal zu geben. Das heißt, man kennt das, im trivialsten Fall gibt man jedem möglichen Menschen sein WLAN-Passwort, weil man eben will, dass er auf das WLAN zugreifen kann. Wenn man vielleicht faul ist, gibt man dem vielleicht auch gerade sein Google-Passwort, wenn man, das würde, glaube ich, hier keiner machen, aber ich glaube, das ist gar nicht so unverbreitet. Zumindest hatte ich irgendwie vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen eher ein nettes Gespräch mit einem Telekom-Mitarbeiter. Ich wollte von dem Telekom-Mitarbeiter die Passwortdaten für unseren Internetzugang zurückgesetzt haben, weil mehrere Leute diesen Zugang nutzen und die Person, die das Passwort hat und vergessen hat, war nicht mehr erreichbar. Aber bei uns ging das Internet nicht, weil jemand den Reset-Button gedrückt hat. Dann habe ich bei dem Telekom-Mann angerufen und habe dem Telekom-Mann gesagt, hier, ich komme von da und da, ich hätte gern das Passwort zurückgesetzt. Und dann hat der erste Telekom-Mitarbeiter, wollte dann wissen, wie ich heiße und wann ich Geburtstag habe. Das wusste ich natürlich nicht, weil ich war ja nicht die Person, auf die der Anschluss angemeldet ist. Also habe ich den zweiten Telekom-Mitarbeiter angerufen und der zweite Telekom-Mitarbeiter wollte dann weder wissen, wie ich heiße, noch wissen, wann ich Geburtstag habe, sondern nur noch meine Handynummer haben, an die er dann das Passwort gesendet hat. Das heißt, man sieht, dass selbst Leute, die...
Und wie hast du ihn dazu gebracht oder wie?
Ich habe ihn gar nicht dazu gebracht. Ich habe ihm gesagt, ich komme aus diesem Haus von diesem Verein. Wir haben einen Internetanschluss, der funktioniert gerade nicht. Ich würde gerne meine Daten neu eingeben, habe das Passwort vergessen, hätte gerne ein neues Passwort. Und dann hatte ich ein neues Passwort. Und klar, in dem Moment war ich selber Nutzer des Anschlusses und dementsprechend auch berechtigt, weil das aus dem gleichen Haus kam. Aber dementsprechend ist es halt auch einfach für jemand, der nicht berechtigt gewesen wäre und damit Schindluder treiben wollte, dieses Passwort zu bekommen. Und das klappt leider einfach noch viel zu häufig.
Also du hast ihm plausibel dargelegt, und das hat auch noch gestimmt in dem Fall, aber es hätte nicht stimmen müssen, dass du berechtigt bist.
Genau, ich war selber leicht erschrocken, wie einfach das war.
Also ich meine, dieses souveräne Auftreten, ja.
Es gibt da teilweise ist dieser Kundenservice ist eines der größten Probleme, wirklich. Nicht nur der Kunde selber, sondern auch dadurch bedingt, dass halt Passwörter so oft vergessen werden, dass Passwörter so oft zurückgesetzt werden müssen, sind diese Passwortrücksetzmechanismen alle unglaublich einfach und alle unglaublich kaputt. Wenn das selten passieren würde, könnte man so Dinge machen wie, wir schicken Ihnen das per Post zu und Sie müssen ihn dann persönlich abholen mit Ausweis oder so. Da das zu oft passiert, gibt es halt solche einfachen Rücksetzmechanismen. Und es gibt, ich glaube, bei Wired war mal ein Artikel, der einen Chat-Mitschnitt hatte zwischen einem Angreifer und einem Apple-Mitarbeiter, wo der Angreifer versucht hat, einen Account zu übernehmen und der Apple-Mitarbeiter wirklich sehr hilfreich dabei war, irgendwas zu finden, was dieser Angreifer aus dem Account kennt, was ihn dazu befähigen könnte, den Rücksetzmechanismus auszulösen. Also er kannte halt keine der Sicherheitsfragen, er kannte irgendwie keine der Befreunde der angegriffenen Person. Ich glaube, der Apple-Mitarbeiter ging am Ende sowas wie, können Sie mir einen Ordner nennen, der in Ihrem Mailkorb existiert? Und der Angreifer war dann so, work? Und solche Dinge. Also es war wirklich sehr absurd, was dieser Apple-Mitarbeiter da versuchte, dem Angreifer zu helfen.
Wo kann man das nachlesen?
Ich suche den Link nochmal raus.
Kommt in die Shownotes.
Ja.
Es ist kurz nach 11:30, wir hören jetzt noch eine Musik und dann über jetzt endlich, nicht, dass es, dann kommt es wahrscheinlich doch zu kurz, mögliche Alternativen zu sprechen. Und zwar hören wir jetzt One Man. Nee, Quatsch, wir hören von Professor Klick, Wires and Flashing Lights. We'll be right back. Chaos Radio 204 und wir sind bemüht, freie Musik zu spielen und sind offen für Einreichungen jeglicher Art, die gerne gut klingen. Meldet euch einfach, wenn ihr schöne freie Musik habt, die wir in der nächsten Sendung spielen können. Passwörter. Letzte halbe Stunde, paar Minuten weniger, wir haben noch eigentlich noch Musik spielen. Was für Alternativen gibt es? Wir müssen jetzt, glaube ich, so ein bisschen zügig, aber bestimmt da durchgehen. Hier war ein Stichwort Wischdinger. So diese ganzen mobilen neuen Telefone haben keine PIN-Abfrage mehr, wo man so 8 Ziffern nacheinander tippt, sondern so ein paar Punkte, wo man dann so eine Linie lang fährt. Zählt das überhaupt als Passwort?
Naja, wenn du im Prinzip, können wir das Ganze schnell abfrühstücken. Wenn du Freunde hast, die sowas haben, oder wenn du selber so ein Handy hast, das sowas hat, dann legst du das Ding einfach mal schief gekippt gegen die Sonne. Und dann siehst du in der Regel genau das mit den Fettfingern, das Muster, das derjenige abgefahren hat. Insofern bist du spätestens nach 2, 3 Kombinationen auf dem Trichter, was derjenige benutzt hat.
Also so ein bisschen wie das Zahlenschloss am Eingang von der Tür, wo man guckt, welche Ziffern am meisten abgenutzt sind und dann weiß genau, man schon mal, welche 4 Zeichen
ist
man...
Ist halt kein Passwort, sondern ein PIN-Ersatz und bei einer PIN hast du jetzt auf dem Touchscreen genau das gleiche Problem, dass du die Fettfinger siehst.
Ich würde auch eher sagen, es ist mehr so eine Tastensperre und nicht mal eine PIN.
Es kommt darauf an, wie lange man es macht.
Okay, also zählt nicht. Gleich abschalten. Biometrie. Abschalten. Biometrie haben wir noch als Schlagwort. Es gibt ja Fingerabdrücke, Augen, Iris, Hände, Pulsschlag.
Verhalten.
Verhalten.
Genau.
Na, Verhalten.
Ja, zum Beispiel Verhalten. Tippgeschwindigkeit.
Ja, nee, es gibt wirklich Versuche vom Department of Defense, glaube ich, nicht mehr zu gucken, ja, was gibt der Nutzer ein, sondern wie verhält der Nutzer sich? Und dann zu gucken, wie schnell tippt der Nutzer, wie lange braucht der Nutzer von einer Taste bis zur anderen, wie lange hält der Nutzer eine Taste gedrückt, wie oft tippt er pro Minute, was macht er so mit seiner Maus, fährt er da wild rum? Und dann eben zu sagen, wenn der Nutzer sich jetzt auffällig verhält, dann gucken wir nochmal nach, wer das genau ist. Ansonsten nehmen wir einfach an, dass das schon der richtige Nutzer sein sollte.
Okay, also mein Zeichentippstil ist schon sowas von individuell, dass man begründeten Zweifel an meiner Echtheit haben kann, wenn der sich irgendwie ändert oder jemand anders sich dran setzt.
Na, allein dein Tippstil kann es eigentlich nicht sein. Das heißt, es darf höchstens ein zweiter Faktor sein, zusätzlich zu was anderem. Nachdem man quasi sagen kann, ja, wir nehmen an, wenn er das weiß und sich so verhält, dann könnten wir jetzt davon ausgehen, dass es der ist und wenn er sich anders verhält, dann gucken wir lieber nochmal genauer nach. Ansonsten okay. Ist das grob fahrlässig.
Okay, zweiter Faktor, kommen wir gleich zu, aber genau, Biometrie an sich, Fingerabdruck ist doch total super, oder?
Fingerabdruck ist das Schlimmste von allen. Oder Biometrie generell hat gegenüber Passwörtern den großen Nachteil, dass man es nicht ändern kann, wenn es bekannt geworden ist.
Oder man nur hat dann schmerzhaft.
10 Finger und dann war's das.
Also der Club hat einfach mal, genau, der Club hat einfach mal von unserem ehemaligen Innenminister einen Fingerabdruck genommen. Das heißt, damit kann er sich auf Lebzeiten nicht mehr authentifizieren, weil, ja.
Ich habe, glaube ich, auch irgendwo, ich habe mal einen Vortrag zur Biometrie gehalten, habe dann einfach einen von mir da reingetan, so Plausible Deniability. Also tatsächlich, Fingerabdrücke sind das Schlimmste, was man machen kann an Authentifizierungsmaßnahmen quasi, da sie eine sehr schöne Kombination daraus sind. Du kannst es nicht ändern, wenn es bekannt geworden ist. Es ist sehr einfach nachzumachen und du hinterlässt die Fingerabdrücke überall. Mein Lieblingsscherz sind immer, wann irgendwann endlich mal Banken anfangen, EC-Karten mit Fingerabdrücken zu schützen. Darf man sie dann nur noch am Rand anfassen?
Ein weiteres Problem natürlich, wenn du die ganze Biometrie nimmst, ist immer, dass du so ein Trade-off hast zwischen wie gut lässt sich das System benutzen und wie sicher ist das System. Das heißt, du musst ja irgendwie diesen Algorithmus, der erkennt, ob das jetzt dein Fingerabdruck ist oder der von dem anderen, so einstellen, ob er entweder ein bisschen toleranter ist und dann zur Not auch mal sagt, der andere Fingerabdruck war deiner. Das heißt, das, was man wahrscheinlich dann an einem Laptop oder an einem Smartphone benutzt, weil man will ja nicht irgendwie ständig den neuen Fingerabdruck draufhalten, sich dann darüber ärgern, dass es schon wieder nicht geht. Oder bei irgendwelchen sichereren Anwendungen eben öfter auch mal den richtigen Fingerabdruck als den falschen identifizieren. Und da ist entweder der Nutzer genervt oder die Sicherheit geht runter. Das heißt, man findet diese goldene Mitte. Das ist ein extrem schmaler Grat und man weiß nicht, ob man die überhaupt so finden kann, wie man sie will.
Okay, also
für den Benutzereinsatz sind tatsächlich keine biometrischen Merkmale brauchbar. Es gibt wenige biometrische Merkmale, die brauchbar sind. Die müssen halt, wie gesagt, dürfen nicht einfach von jemand anderem abzunehmen sein. und müssen relativ schwer zu kopieren sein. Schwer zu kopieren kriegt man nicht hin. Man nimmt halt neuerdings einfach einen 3D-Drucker und kann dann alles ausdrucken. Nicht einfach von jemandem zu stehlen, ist so eine der Hauptmerkmale von einem biometrischen Merkmal, das gut sein soll.
Und welche Merkmale wären das
da jetzt bleibt noch am dann ehesten? Sowas noch Handvenenmuster und
Handvenenmuster.
Retina, Iris-Scan. Moment. Retina.
Okay,
aber das hat dann weniger Benutzerakzeptanz, weil man dann irgendwie einen Scanner relativ nah ans Auge führen muss, damit er reingucken kann und hinten die Netzhaut betrachtet.
Klingt nach, zum Abnehmen bräuchte ich eigentlich nur ein gutes Teleobjektiv und mal einen Blick in deine Augen.
Regenbogenhaut ja, aber Netzhaut
ist... Achso, das, was sozusagen innen im Auge
genau,
ist?
Genau, das ist ein bisschen schwieriger.
Also müsste ich dir schon wirklich nah an die Pelle rücken, um da...
Genau. Aber wenn man es dann erstmal hat, ist es auch wieder einfach nachzumachen, also mit dem Drucker...
Ganz schmerzhaft zu ändern,
Deswegen Biometrie. Okay. Und Biometrie funktioniert halt in keinem Fall, wenn du dich irgendwie einer anderen Stelle, die irgendwie, also Online-Banking mit Biometrie kannst du ja nicht machen.
Okay, also wir fassen zusammen, Biometrie für die Tonne kann man eigentlich ausklammern. Anna hatte eben schon auch gesagt, als zweiten Faktor nutzen, das war jetzt auch etwas, was in der Vorbereitung immer wieder kam, Two-Factor-Authentification. Was ist das und was wäre ein zweiter Faktor?
Na, ein zweiter Faktor ist, wenn du zu deinem Passwort, was du hast, wir haben ja gerade festgestellt, dem Passwort können schlimme Dinge passieren. Und Henrik hatte gerade schon erwähnt, das Passwort ist etwas, was ich weiß. Es gibt noch neben dem, was ich weiß, etwas, was ich bin und etwas, was ich habe. Etwas, was ich habe, lässt sich relativ einfach umsetzen. Das könnte zum Beispiel, das kriegt man im Ausland, in Deutschland eher seltener, zum Online-Banking so einen kleinen Token, den kann man sich an Schlüsselanhänger hängen und der generiert immer neue Zahlenfolgen. Diese Zahlenfolgen sind nicht wirklich zufällig, sondern die werden halt aufeinander generiert und die lassen sich berechnen, wenn man weiß, wie die Anfangszahl, der Initialisierungsvektor war. So, und nicht nur mein kleines Gerät berechnet das, sondern auch ein Stück Hardware im Rechenzentrum von der Bank. Und die weiß zu einer Zeiteinheit immer, welche Zahl bei mir angezeigt wird. Und was ich dann mache, ist, ich trage nach dem Passwort die angezeigte Zahl ein. Und dann, das ist etwas, was jemand, der zum Beispiel einen Trojaner bei mir auf dem Rechner installiert hat, nicht wissen kann, weil dieser, ich meine, es sei denn, er kann meine Webcam kontrollieren und ich präsentiere ihm das direkt vor der Webcam, aber selbst das wird eher nicht passieren. Ein anderes Beispiel. Aber
das ist jetzt nur ein zweiter Faktor und es können andere zweite Faktoren auch denkbar sein. Wie heißt dieser jetzt mit der Box, die dir eine Zahl generiert? Wie nennt sich dieses Verfahren?
Da müsste ich tatsächlich jetzt nochmal nachgucken. Es gibt zwei RFCs dazu, es gibt einen zeitbasierten und einen nicht zeitbasierten.
Also es heißt, generisch heißt es halt One-Time-Passwort, dass man eine Art von Passwort hat, genau, die nur einmal da ist. Und aber auch da muss man ein bisschen aufpassen. Zweiter Faktor, wir hatten ja gesagt, irgendwie wollen Faktoren irgendwie klassifizieren nach Wissen, Sein und Haben. Dieses mit dem One-Time-Passwort kann man sowohl in der Wissen- als auch in der Haben-Kategorie verorten. Es gibt auch One-Time-Passwort-Verfahren, wo man quasi ein Masterpasswort, eine Passphrase eingibt und dann das aktuelle Passwort bei rausfällt. Und es gibt Verfahren, die in Hardware gegossen sind, wo es schwieriger ist, das Geheimnis aus der Hardware heraus zu extrahieren.
Okay. Was gibt es noch für Elemente, mit denen man sich authentifizieren kann oder die man eben als solchen zweiten Faktor als...
Schöner ist halt eine Smartcard, einfach als
Chipkarte.
Genau, steckt man irgendwo rein, passiert irgendwas Spannendes.
Und dieses ganze Two-Factor heißt, letztlich kombiniert man zwei Verfahren. Also ich habe ein Passwort in der Regel erstmal immer noch und muss aber zusätzlich immer noch was anderes angeben. Also die Zahlenfolge, die mir eine Karte anzeigt oder halt zumindest eine Karte dabei haben, die ich jetzt in meinem Computer stecke, sodass sozusagen nicht nur klar ist, dass das Wissen aus meinem Kopf über die Nummer oder die Zahl, das Passwort ist, sondern auch mir wenigstens meine Brieftasche mit abgenommen wurde.
Genau, der schöne Fall, die schöne Eigenschaft hier ist halt, an dem Haben ist, dass ich den Verlust relativ schnell bemerken sollte. Wenn ich die Karte nicht mehr bei mir habe, melde ich mich mal bei einer Bank und die Karte wird gesperrt.
Dann muss
ich
mich da aber auch wieder ausweisen und authentifizieren.
Sperren ist in der Regel einfacher als entsperren. deswegen, das ist halt der Trick bei dem Haben, dass ich irgendwas haben muss, was es nur einmal gibt. Und ein Passwort kann es halt beliebig oft geben, kann ich weiter sagen.
Genau, und einschränkend nochmal zu diesen Tokens, die sind natürlich sehr, sehr teuer, vergleichsweise. Deswegen gibt es das natürlich immer noch in billigeren Varianten. Es gibt also die sogenannten YubiKeys, die sind jetzt in letzter Zeit aufgekommen und relativ beliebt, weil immer mehr Dienste, wie zum Beispiel
Also Token war jetzt der Begriff
Token für... Token war der Begriff für diese kleinen Dinger für einen Schlüsselanhänger, die mir Zahlen anzeigen. Es gibt die sogenannten YubiKeys, die haben gar kein Display, die melden sich, die steckt man per USB in den Rechner und die, wenn man dann eine Taste drückt, melden die sich als Keyboard und schütten die Zahlenfolge in das gerade selektierte Textfeld rein.
Okay, also YubiKey war ein Produktname, glaube ich?
Genau, das ist ein Produktname, das aber jetzt mit keinem Dienst speziell verbandelt ist, sondern ich kann das auf einen Dienst sozusagen eichen.
Also im Prinzip wie dieser Nummerngenerator, nur dass ich die Nummer nicht nochmal abtippen brauche, sondern sich das Gerät gleich als Keyboard an meinem Computer
genau,
meldet
und das, sagt, und es ist nicht,
ich tippe dir das wo rein.
Und es ist nicht zeitbasiert, das ist ja das, was ich eben angesprochen habe, alle 60 Sekunden kommt eine neue Zahl, sondern es ist quasi use-basiert. Nach jeder Benutzung
plus eins
wird hochgezählt. Plus eins, genau. Das sind einfach zwei verschiedene Art und Weisen des fast selben Spiels.
Aber wenn ich dann sozusagen aus Versehen mehrfach drauf drücke und mich dabei gar nicht identifiziere,
dagegen ist das Verfahren robust.
Es gibt dann ein Zeitfenster für die Zukunft, dass auch die nächsten 10 gelten zum Beispiel.
Klingt ja schon fast wieder unsicher.
Ja, aber auch dann 10.
Faktor 10 macht jetzt nicht mehr den Brei fett.
Nee. Okay. Also da muss man dann auch so ein bisschen schauen, macht es das wirklich schlimmer? Was eher kritisch zu sehen ist, meiner Meinung nach, die andere Lösung, die ganz ohne spezielle Hardware auskommt, ist dieses selbe Verfahren in Software. Das geht natürlich auch, weil was habe ich immer dabei? Stichwort etwas, was ich habe. Ich habe natürlich immer mein Mobiltelefon dabei und da gibt es Software, es gibt Apps, die diese beiden Verfahren auch implementieren. Ich glaube, die bekannteste Software ist Google Authenticator. Die arbeiten mit exakt demselben Verfahren, sind also auch in sogenannten RFCs beschrieben, das heißt, das sind Internetstandards. Die haben aber natürlich wieder das Problem, das wir eben auch mit den Passwörtern schon hatten. Da habe ich jetzt schon einen zweiten Faktor. Fülle den auf demselben Handy aus, von dem wir eben gesagt haben, dass es wahrscheinlich kompromittiert ist. Das heißt, da muss man sich halt sehr gut überlegen, was ich damit ausweise. Wenn ich damit nur mein GitHub ausweise, was auf meinem Rechner läuft, dann ist das möglicherweise okay. Will ich damit aber etwa mein Online-Banking, ist das ein PIN oder ein TAN-Generator für mein Online-Banking, das ich auf demselben Handy ausführe, dann ist es A, nicht wirklich ein unabhängiges Gerät und B, führe ich das Ganze dadurch halt auch ad absurdum, weil ein Angreifer, der auf diesem Gerät, der auf meinem Handy drauf ist und mein Online-Banking abgreifen kann, auch diese generierten zweiten Faktor oder TAN-Generator also oder was auch immer abgreifen kann.
Die Hardwarebox, welche mir eine
ich möchte die
immer wieder haben im Regelfall. Neu generierte Nummer liefert, ist insofern sicherer, als dass man sie weniger leicht erreichen kann, weil eben die Schnittstelle zu dem Gerät nur noch die menschlichen Augen sind und nicht, dass irgendwie auf dem Computer läuft, der gleich wieder genau, Internet hat.
Und das kostet halt mehr Geld und es ist natürlich in irgendeiner Form auch unbequem, weil man muss erstmal das Ding von seinem Schlüsselbund polen und drauf gucken und eingeben. Und das reduziert halt dann teilweise auch wieder die Akzeptanz bei den Nutzern und
der
Controller guckt drauf und sagt, ach, das Ding kostet irgendwie so und so viel Euro pro Monat pro Angestellter, na, dann ist mir das ist mir zu teuer.
Aber Laptop hacken und Telefon hacken geht erstaunlich einfach. Also
dachte ich mir doch auch
gerade. Üblichen Trojaner sagen halt einfach, zeig dann auf dem Laptop jetzt an, jetzt müssen wir ein Sicherheitsupdate auf deinem Telefon installieren, klick doch mal hier drauf, zum Beispiel Social Engineering mäßig. Oder Kollegen von mir haben gerade Angriffe über USB präsentiert, die auch insbesondere auf dem Telefon ausgeführt werden können. Wenn du das Telefon das nächste Mal zum Laden an den Rechner steckst, greift das Telefon deinen Rechner an. Von daher, die hängen immer schon so ein bisschen zusammen. Deswegen, getrennte Box ist immer besser. Bei den deutschen Banken gibt es das leider auch immer nur wahlweise für Banküberweisungen, dass man entweder die Box haben kann oder es mit seinem Telefon machen kann, Telefon nie machen.
Können wir denn auf diese ganzen Passwörter nicht verzichten?
Jein.
Warum ja?
Also auf die ganzen Passwörter, du kannst sie zumindest reduzieren, die Anzahl der Passwörter, die du eingibst. Da gibt es verschiedene Spielweisen, die firmieren unter dem Namen Single Sign Lock On. Das heißt, du gibst.
Single Sign Lock On.
Genau, das heißt, du gibst dein Passwort einmal ein und das gilt dann für eine Reihe von anderen Diensten.
Klingt so ein bisschen wie mein Passwortmanager, der aber woanders läuft, oder?
Ja, und zwar ist das dann meistens über eine sogenannte Vertrauensstellung realisiert. Das heißt, ich gebe mein Passwort irgendwo ein. Das Bekannteste, was die Leute gar nicht mitkriegen wahrscheinlich, ist, wenn sie in einem Unternehmen an einem Windows-Rechner, der in einem Active Directory, also in einer Domäne hängt, dann gibst du dein Windows-Passwort ein und du kannst auf Webseiten zugreifen im Intranet. Und wenn du den Internet Explorer verwendest, musst du gar kein Passwort mehr eingeben und trotzdem steht da Hallo Wetterfrosch.
Okay.
Und dann fragst du dich, woher weiß der das? Das liegt daran, dass der Browser deine Credentials weitergegeben hat. Credentials, wichtig, ist nicht dein Benutzername und Passwort, sondern der lokale Rechner hat einfach nur quasi einen Ausweis, den er vorzeigen kann. Und die Webseite kann dann gegenüber dem Active Directory-Rechner, der irgendwo im Rechenzentrum steht, sagen, hier, der hat mir das gegeben. Sag mal, ist das denn okay? Und diesen Ausweis, den er dann vorzeigt, also den du vorzeigst mit deinem Rechner gegenüber diesem Dienst, der sagt, Hallo Wetterfrosch.
Aber diesen Ausweis kann ich an meinem Rechner auch nur generieren oder haben, nachdem ich vorher diesen... Wie nennt sich der externe Service?
Du meldest dich bei einem Active Directory Controller an.
Active Directory
Controller. Genau.
Das ist jetzt aber eher so ein Wort aus der Windows-Welt, oder?
Das Ganze gibt es halt auch in Unix. Das ist fast sogar das gleiche Kerberos. Mhm. Also das ist Active Directory Zeugs basiert quasi.
Kerberos
basiert darauf. Und die Idee ist, dass du Tickets hast. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie so ein Ticket, das du irgendwie bekommst. Also für eine gewisse Zeit nur gültig, genau wie ein Fahrausweis. Und mit diesem Fahrausweis hast du dann...
Also ich gehe zu diesem Kerberos-Server, sag erstmal, hallo, ich bin. Da habe ich einmal irgendwie so ein Passwort-Moment vielleicht doch, aber eben nur einmal.
Genau,
Single. Schön langes, sicheres.
Genau.
Und wie auch immer jetzt das Passwort, ob es aus meinem Kopf oder aus
dem Generator oder so. Und dann kriegst du eine Fahrkarte mit einer Flatrate. Du darfst im gesamten Intranet...
Viermal klicken? Oder,
meistens ist es zeitbasiert.
Zwei Stunden
deswegen fahren, okay, geht das, ja. Deswegen geht das Ding immer kaputt dann, wenn du es nicht mit einem Zeitserver synchronisiert hast.
Und mit diesem Ticket kann ich mich mit meinem Webbrowser dann wieder an andere Services wenden, auf die ich gerade zugreifen will.
Aber Bedingung ist,
dass bestimmt diese jetzt
Services...
Ganz viel
genau, und stopp, da ist jetzt das Problem. Diese Services müssen wiederum mit dem Kerberos-Server eine Vertrauensstellung haben. Das heißt, sie müssen vertrauen, dass dieser Kerberos-Server kein Mist erzählt. Sondern dass der dich wirklich vernünftig
authentifiziert hat. Und dass sie auch wirklich mit dem richtigen Kerberos-Server sprechen.
Genau, und das Problem hast du bei, deswegen heißt es Vertrauensstellung, du brauchst Vertrauen. Die kann man kryptografisch irgendwie sichern, aber keine Ahnung, wenn der Serverbetreiber irgendwie mir doofes Passwort-Reset erlaubt beispielsweise, ne, und jeder irgendwie sich meines Accounts bemächtigen kann, dann ist das egal, dass du eine tolle Vertrauensstellung mit dem Dienst hast, weil jeder kann sich irgendwie meines Accounts bemächtigen und sich dann auf diesen Service anmelden, dadurch. Das heißt, diese Vertrauensstellung ist auch nur so gut, wie dieses Single-Sign-On-Verfahren sicher ist. Und natürlich ist, wenn du etwas auf quasi einen Account konzentrierst, das Interesse eines Angreifers an diesem Account
habhaft zu werden,
weil da so viel dranhängt. Ne, Stichwort Google, was wir eben hatten. Das ist ja auch so. Google kannst du oder Facebook oder sonst irgendwas, Twitter, die sind ja mittlerweile auch dafür da, dass du dich mit anderen Apps im Internet deinem Facebook-Passwort oder so einloggen kannst. Das heißt, diese Passwörter haben auf einmal auch einen relativ hohen Wert, diese Facebook-Passwörter, weil du das eben kannst.
Also klingt komplexer und auch so, als ob es damit noch zumindest andere und weitere Angriffsmöglichkeiten gibt, ist aber potenziell sicherer oder bequemer einfach nur?
Ist bequemer und es kann sicherer sein. Die Idee war früher mal, dass man mit solchen Verfahren wie OAuth oder Sammelschibulett geht. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr dazu, das im Einzelnen zu erklären. Die Idee war jedenfalls, du hattest einen Provider, der deine Identität festgestellt hat. und dann erlaubt und dann Dienste konnten diesen Providern dann vertrauen und dann warst du quasi angemeldet. Du musstest dich nur noch einmal gegenüber diesem Provider ausweisen und alles war gut. Dann hast du natürlich immer noch das Problem, wie sehr hat der Provider Vertrauen gegenüber den anderen Diensten. Das Problem, was aber faktisch passiert ist, ist, dass alle gesagt haben, yo, super Idee, machen wir. Aber in dem Moment, als Dienste wie eben Google oder Facebook so eine gewisse Marktmacht hatten, haben sie gesagt, okay, ist ja alles schön und gut, aber ab sofort könnt ihr euch bei uns nur noch mit unserem Login einloggen und haben die ganzen anderen OAuth-Provider rausgeschmissen.
OAuth war jetzt was ähnliches wie Kerberos, letztlich vom Prinzip, oder?
Ja, ganz, ganz grob, sagen wir mal Kerberos fürs Internet, um es mal ganz, ganz flach zu ziehen. Im Endeffekt haben sie dann halt eiskalt ihre Marktmacht ausgenutzt und selbst Yahoo, die bis zuletzt mehrere OAuth-Provider erlaubt haben, haben jetzt gesagt, okay, wir müssen wir lassen jetzt auch noch unseren eigenen Dienst zu. Und damit ist das Ganze gestorben im Prinzip.
Wir müssen so langsam zusammenpacken, diese Sendung. Gab es dazu jetzt noch eine akute Anmerkung, die schnell raus muss? Henrik hat gezuckt.
Naja, wir waren ja eigentlich beim Thema Passwörter vermeiden. Man kann Passwörter natürlich vermeiden, die man gar kein Passwort mehr benutzt, auch bei der initialen Single-Sign-On-Anmeldung und zum Beispiel zertifikatsbasierte Authentifizierung macht. Das heißt dann, dass irgendwas in deinem Rechner gespeichert ist, und dein Rechner sich gegenüber der Webseite authentifiziert und nicht mehr du. Dann brauchst du kein Passwort mehr, solange du nur einen Rechner benutzt oder nur du den Rechner benutzt. Und es ist auch noch wesentlich sicherer, weil nichts mehr bekannt werden kann.
Okay.
Und das also kann man dann wieder mit, Smartcards kombinieren, dann hat man das Zertifikat auf der Smartcard und kann es rumtragen. Also das was ist, was ich mache, um meinen Webserver zu administrieren. Da gibt es dann kein Passwort-Login mehr, sondern es ist nur noch das Ding auf der Smartcard.
Also Henrik, müssen wir das Portemonnaie abnehmen und dann können wir an deinen Webserver.
Und die PIN zu der Smartcard brauchst du natürlich noch.
Also deinen Kopf brauchen wir auch noch. Okay, gut. Gab, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so viel, was auf unserer Liste noch stand. Die Tipps, was man jetzt wie machen kann, waren immer zwischendrin mal eingesetzt. Ist dann nochmal aufmerksam die Shownotes nachlesen. Und ja. Danke soweit für eine schöne Sendung. Hendrik, Danimo, Anna, mein Name ist Wetterfrosch. Und jetzt hören wir natürlich nach alter Tradition noch von Tracky Birthday Website, um uns dann, also um im nächsten Monat wieder Chaos Radio auf Fritz zu hören und zu machen. Vielen Dank. Und schönen Abend.
Tschüss. How much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy-ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. Spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've palpated more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. My future girlfriend, this is what I sound like. Photos and makeup it up. Tracky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-tang. Boing, bang, boom, jump, bang. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's an index finger party. Thank you.
website. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website. So you said to Undertaker.
Don't forget I'm in your extended network. Biatch.
Expo 2000. Blah.